Also, wir fangen mal vielleicht mit einem Transparenzhinweis.
Rangelt ihr beide da schon um das erste Wort?
Weil ja. wir so heiß auf den Anfang aufgekratzt. Sind.
Ja. Wirklich, toll.
Ja. Darf ich?
Ja, wie unser Mike so ist, ne, wenn man dann einfach mal nicht um 9 Uhr morgens aufnimmt, sondern wenn er auch mal ausgeschlafen ist. Ja. Wenn er da schon mal ein erstes Bäuerchen gemacht hat, wenn man ihn schon mal so ein bisschen geschaukelt hat, wenn er mal einmal um den Block gegangen ist, wie aufgekratzt er ist. Ja, ne? Kommt er hier Schwanzwedeln rein und dann sagt man
dann jetzt bin ich nämlich nicht der stammelnde, nach Worten ringende alte Opa. So, nee. Dann bin ich da.
Da bist du ja der topfitte alte Opa.
Ja, ne? So ist es.
Richtig, sehr gut.
Da bin ich präsent.
Ja.
Da weiß ich, was ich hier tue und, ja, wo, und vor allen Dingen, wo ich überhaupt bin.
Der ja. Transparenzhinweis ist ja, wir waren gerade im Kino und wir kommen aus diesem Kinosaal, man kann es nicht anders sagen, mit einem Lächeln auf den Lippen und einer Träne im Knopfloch.
Exakt so ist
es. Wir haben die fantastische Doku sehen dürfen, Ein Sommer in Italien, über die Weltmeister 1990. Und während das sonst immer ein Gegenwartspodcast ist, wir immer aus dem Wochenende kommen und sagen, ja kommen die Bayern und der BVB und Augsburg und hat uns einen Stein geschickt und der VAR, kommen wir diesmal ja so ein bisschen direkt aus der Zeitmaschine, die uns wirklich in einen Schleudergang gepackt hat, oder? Also ich fand, es waren 90 Minuten, die sich wirklich angefühlt haben, wie unser erstes echtes Länderspiel.
Ja, es war wirklich sehr berührend. Also ich habe da gesessen, ich war bewegt, ich habe immer wieder herzlich gelacht. Ich hatte zwischenzeitlich wirklich feuchte Augen. Also es ist wirklich nahezu perfekt, was ich da erlebt habe. Es hat mich also auf allen Ebenen berührt und ich habe mich selber dabei erwischt, weil ich dachte, nein, ich möchte nicht so ein Mann sein, mittleren Alters, der anfängt zu weinen, wenn er so andere, noch ein Hauch ältere Männer sieht, wie sie da so ein Turnier bestreiten. Und, aber es, ich konnte mir nicht helfen. Es hat mich wirklich echt sehr, sehr stark berührt.
Aber wir reden ja von Fußball, da ist alles erlaubt. Wir reden ja nicht von Bambi beispielsweise. Also es ist jetzt... Oder läufst du auch Gefahr, bei Bambi zu heulen?
Ja, jetzt, wo du so alt wenn, wir wollen
ist Bambi denn 1990 Weltmeister geworden?
Das, ja,
ist,
eben
das
nicht.
Ist ja die wichtigste, eben nicht.
Ja. So. Also das erwartet euch auf jeden Fall also heute hier in diesem Podcast. Wir werden natürlich ein bisschen auf das Wochenende eingehen.
Ja.
Wir werden aber auch über diesen Film sprechen, den wir ja, wie wir gerade schon gesagt haben, eben im Kino gesehen haben. Mhm. Und insofern haben wir uns dann gedacht... Aber dann laden wir uns doch auch einfach mal einen Weltmeister ein, oder?
Selbstverständlich.
Und nicht irgendeinen.
Günther Herrmann ist bei uns.
Paul Steiner. Naja, aber es kann ja nur einer, ich meine, wir sind Fußball-MML, kann ja nur einer kommen.
Ja, wollte ich gerade sagen. Und zwar dessen Initialen also drin sind in dem Podcast.
Ja.
Also sowohl das M als auch das L, nämlich der Matthäus Lothar. Lothar Matthäus ist bei Fußball-MML. Das werdet ihr euch schon gedacht haben, denn ich gehe fest davon aus, im Folgentitel taucht der Name Lothar Matthäus mutmaßlich auf. Werden wir ja schön bescheuert.
Natürlich.
Also die Überraschung hält sich eigentlich in Grenzen.
Mit Matthäus Lothar.
Ja, mit Matthäus Lothar.
Ja. Das ist der Folgentitel.
Natürlich. Ja, Lothar Matthäus, Dürlich. Ja. Wir haben ja gerade schon, also wir, als wir aus dem Film kamen, saßen wir ja gerade schon an so einem kleinen Banketttisch und haben dann mit unter anderem Icke Hessler, Litti und Lothar gegessen. Und Lothar hat schon wieder das Lotharhafteste gemacht. Ich saß ja neben ihm, meine Tochter lustigerweise ihm gegenüber. Und dann Lothar sagte, hier, nimm mal den Fisch, aber Prost, muss noch ein bisschen Öl drauf tun. Also es war sofort wieder so ein italienischer Lothar-Moment, weil wir sind ja hier bei einem Italiener und essen da und Lothar so, nimm mal den Fisch, der ist gut, aber du musst noch ein bisschen Öl, habt ihr noch ein bisschen Öl irgendwo? Also es ist so toll, und denkst du, ja klar, Lothar. Ne?
Also, wir sind in Hamburg,
neben
dem Cinemax,
da
findet im Moment gerade die Premiere von Ein Sommer in Italien statt.
Für den Pöbel halt, ne?
Für den Pöbel, genau so ist es. Lothar kommt gleich zu uns.
Yep.
Und vorher reden wir natürlich bei Fußball MML,
phasenweise
sogar auch über Fußball.
Ja.
Jetzt haben wir aber eine kleine Werbeinformation nochmal für euch da draußen.
Meine lieben Fußballfreundinnen und Freunde, wir unterbrechen die aktuelle Sendung Fußball MML für eine kurze Reklame.
Unsere Freunde von Olymp, Mike.
So, unsere Freunde, unsere Freunde von, nein, man muss das
du, genau, das ist mit dem nötigen Enthusiasmus noch nicht vorgetragen, man sagt das, unsere Freunde von Olymp, da bleibt man mit der Stimme oben, da freut man sich,
genau.
Da ist auch so ein bisschen der frühlingshafte Swag mit drin, denn während der Durchschnittsdeutsche natürlich im Grunde genommen in den Monaten von März bis Mai gar nichts mit sich anzufangen weiß, weil er natürlich garderobemäßig auf dieses Wetter gar nicht eingestellt ist, da greift natürlich das Schweizer Taschenmesser unter den Herrenausstatter, nämlich Olymp.
So,
die greifen da. Die haben
beste
nämlich
Olymp das beste Mittel gegen die Übergangsjacke.
So ja, sieht es nämlich ganz so genau. So ist es nämlich.
Es ist nämlich moderne Männermode.
Ja.
Verlässlicher Officewear.
Ja.
Ja. Jede Situation
gibt dir die Möglichkeit,
wirklich perfekt so gekleidet
genau
zu sein.
Genau, und Olymp ist ja auf dem Weg zur Lifestyle-Brand. Ich finde, sie untertreiben da ein bisschen, wenn sie dann sagen, wir sind auf dem Weg. Weil dann stellt man sich die Frage, ja, wie viele Meter des Weges seid ihr denn schon gegangen?
Ich finde, sie sind ja schon angekommen.
Über die Ziellinie gerannt sind sie. Und zwar mit kompromissloser Qualität, Tragekomfort, modernem Design und, das ist ganz wichtig heutzutage, einem starken Preis-Leistungs-Verhältnis. Schmarte, finde ich auch gut. Schmarte, das ist wie smart, aber noch besser. Ja. Es ist so dick, dass es sogar smart ist und hybride Looks, eine Fusion aus Business und Casual.
Sag mal, Micky, ich habe da eine Frage.
Freue mich, dass du mich fragst.
Weil ja gerade die Oscars sind.
Ja.
Gibt es vielleicht jemanden in Hollywood, der Olymp trägt?
Ja, selbstverständlich. It is Matthew McConaughey. Und den hat man auch jetzt wieder, gerade bei den Oscars, Steven Gätjen.
Ja.
Pass auf, Steven Gätjen ist ja auch am Red Carpet immer und dann stellt er ja den Leuten immer alle möglichen Fragen, was weiß ich, wie war das, den Film zu drehen, wie hat es dir gefallen, wie gefällt dir der fertige Film? Und wenn dann aber Matthew McConaughey vorbeigeht, dann fragt er ihn, sag mal, das Hemd, was du da trägst, Matthew, Matze, alte Säge, was ist das? Ist das das, was ich glaube, was es ist? Und dann sagt Matthew McConaughey, it is exactly what you motherfucker think it is.
So ist es.
It is from Olymp, a brand from Germany. Thanks for asking. Or you have to let me in peace.
So, let me in peace. So ist es nämlich, ob Meeting, Business Trip oder für den Feierabend-Sprint, wenn es zur Bahn geht.
Richtig.
Alles, was ihr braucht, findet ihr bei Olymp unter olymp.com. Ja. Und ich sag's nochmal.
Ja.
Mit Y.
Mit Y. Es ist der deutsche Hemdenmarktführer und eine von Europas führenden Shirt-Brands.
Und ihr kriegt sogar 10 Euro, wenn ihr euch jetzt für den Newsletter anmeldet. Dann gibt es einen Gutschein.
Ja.
Das Ganze unter olymp.com.
Liebe Fußballfreunde, der Reklameskorpion hat wieder zugebissen. Und ich gebe zurück ins Studio.
Kommen wir von absolutem Spitzenfußball bei der WM 1990 zu Mannschaften wie zum Beispiel den FC Köln, über den wir natürlich auch reden können, aber sicherlich, das muss man in diesem Falle schon machen, über ein Spiel, das vor ungefähr 2 Jahren wenn man genau ist, um diese Zeit der Saison schon gar nicht mehr den heißen Titelkampf bedeutet hat, denn da war Leverkusen, Bayer Leverkusen, eigentlich schon gefühlt Meister. Jetzt ist die Situation umgekehrt. Der FC Bayern kommt nach Leverkusen und macht Dinge, die gar nicht so gewöhnlich sind, denn sie haben das Spiel nicht vollständig beendet und sich trotzdem sehr, sehr gut verkauft.
Also ihr merkt, meine Jungs sind schon in absoluter Topform, in bestechender Frühform. Nichtsdestotrotz geht es hier immer noch los, wenn ich sage, Musik bitte. So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen, wirklich fantastischen, ich möchte fast sagen, weltmeisterlichen Folge Fußball-MML. Und anders als sonst, also wir sind ja Micky Beisenherz, Lukas Vogelsang und Mike Nöcker, das wisst ihr möglicherweise, fange ich dann doch mal zur Feier des Tages an. Micky Beisenherz, wo warst du, als Deutschland 1990 Weltmeister wurde?
Ach so, das kann ich dir genau sagen. Ich saß mit mehreren Familienmitgliedern in einem Bungalow in der Nähe von Scharbeutz, also schön an der Ostsee, wie sich das für gute Deutsche gehört. Haben wir 3 Wochen Sommerurlaub an der Ostsee gemacht. Und dank an die Breme habe ich mir quasi die Ferse aufgeschlagen. Ich bin nämlich also in dem Moment, als er den Elfer reingemacht hat, bin ich von meinem Stuhl, von einem Holzstuhl aufgesprungen. Und quasi während dieses ekstatischen Sprungs habe ich also mit der Ferse ausgeschlagen, das Stuhlbein getroffen und bin dann auch einen Tag durch die Gegend gehumpelt.
Dein Bruder hat es kommen sehen. Wollte dir noch helfen, hat es nicht geschafft und Gerd Rumbauer sagte, alles hat er gewusst, nur halten konnte
er nicht. Er wusste alles, nur halten konnte er nicht. Das ist absolut richtig.
Wo warst du denn 1990 beim Finale von Rom?
Ich bin ja jetzt alt genug, dass ich sagen kann, ich weiß es nicht mehr ganz genau.
Ah ja, guck.
Also ich war entweder, ich glaube, ich war in Kiel und ich meine mich zu erinnern, dass in dieser Zeit auch Kieler Woche gewesen ist. Hoffe ich jetzt, nichts Falsches hier zu sagen. Ich meine auf jeden Fall, das war die Phase auf jeden Fall, in der ich schon in Kiel war. Also ich bin ja in Gütersloh in Ostwestfalen groß geworden, aber ich bin 1989 im Dezember oder ein bisschen früher sogar nach
Kiel gegangen. Mit dem Mauerfall bist du von Gütersloh. Gemacht. Er hat auch wieder gemacht. Die Wende bedeutete für Mike, dass du in meinem DDR-Buch bist.
Die große Wiederwahl.
Einer der Wendegewinner Nöcker.
Und ich habe ein Praktikum zu dem Zeitpunkt bei Radio Schleswig-Holstein gemacht. Und ich nehme mal an, ich war da, aber ich kann mich ehrlicherweise wirklich
nicht. Weil du es wahrscheinlich gar nicht geguckt hast. Du bist ja wieder irgendeiner Tennis.
Das große
der Wimbledon-Finale war ja zur gleichen Zeit.
Ja, ich wollte gerade sagen, du bist da in irgendeiner Tennis-Verstrickung wieder eingewickelt und hast da einfach gar nichts von mitgekriegt, weil du nämlich wieder irgendwie Claudia Kohde
Kilsch. Das große Wendebuch von Mike Nöcker, ne?
Ja. Wie alt warst du?
Ich war 4. Kiel holen, wie ich das Meer sehen wollte und mich selber fand. Ja. Sehr gut. Ich werde es schreiben.
Ja.
1990, also man muss noch zwei Sachen mitnehmen, bevor wir dann später mit Lothar drüber sprechen, aber 2 bis 3 Beobachtungen aus diesem Film. A, dank Pierre Littbarski und überraschenderweise auch dank Bodo Ilgner ist das der lustigste Film, der lustigste deutsche Film der vergangenen 10 Jahre.
Wirklich.
Also das muss man sagen, mit weitem Abstand.
Ja.
Das zweite ist, ich wusste nicht, dass Reikert 2-mal gespuckt hat.
Das habe ich auch gedacht.
Das ist wirklich eine Epiphanie gewesen.
Ja.
Ich dachte, Reikerts Rotze in Rudis Locken war einmal.
Ja.
Und ich dachte auch immer, er wäre dafür vom Platz gegangen. Mhm. Das war aber nicht. Sie sind später, also kurz danach, beide vom Platz gestellt worden. Und dann rotzt er ihm nochmal ins Haupthaar.
Das habe ich auch.
Das ist ja Wahnsinn.
Ja, das habe ich tatsächlich auch erst mit Ansicht dieses Films realisiert, dass es 2-mal passiert. Weil es wird natürlich auch für gewöhnlich immer nur die eine Szene wiederholt. Aber dass es 2-mal passiert. Meine Tochter, die ja mit in dem Film war, ist auch interessant, wenn dann ein 10-jähriges Mädchen den Film guckt, die natürlich damit gar nichts zu tun hat. Die hat es auch, also sie hat mehrere Szenen bemerkt, aber unter anderem halt eben auch das und sagte natürlich sofort, was ein Assi.
Die aber auch nur, damit auch nur 15 Jahre jünger ist als Kalle Riedle in dem
Film. Was war deine Beobachtung? Das war auch so schön.
Ist, also, wenn man sich anschaut, auch ein fantastischer Gast in diesem Film ist natürlich Klaus Augenthaler. Aber Klaus Augenthaler könnte der Vater von Kalle Riedle sein.
Ja.
Und die letzte große Beobachtung, und das wusste ich auch nicht, die haben ja ihr Quartier am Comer See aufgeschlagen, weil sie die Vorrunde in Mailand bestritten haben.
Ja.
Die haben nicht nur die Vorrunde in Mailand gespielt, sondern auch das Achtel- und das Viertelfinale. Die haben 5 Spiele am Stück in Mailand gemacht, wo du nur einmal über den Brenner musstest und bist als deutscher Fan direkt da gewesen. Dann auch noch in dem Stadion von Inter, nicht nur von der AC Milan, die damals noch der AC Mailand hieß,
natürlich,
ganz sicher, sondern waren ja auch noch die 3 Interspieler, Breme, Matthäus und Jürgen Klinsmann. Das heißt, sie hatten die Italiener auf ihrer Seite, nämlich die Milanesen. Und auf der anderen Seite kamen die Deutschen. Also das war ein unglaublicher Wettbewerbsvorteil.
Das
man hat quasi
sagen.
Eine Heim-WM gespielt.
Ohne Scheiß. Also im Nachhinein, das werden wir natürlich Lothar gleich auch genauso sagen, war das eigentlich also eine dramatische Wettbewerbsverzerrung, was da stattgefunden hat. Also es war exakt, es war eigentlich eine Heim-WM. Das ist wirklich so abgefahren. Das wirklich,
ich spiele 5-mal in Mailand, einmal in Turin und einmal in
Aber Rom. Es ist so lustig, weil wenn jetzt jemand sich nicht so gut im Fußball auskennt, du könntest, weil es gibt da so eine schöne Szene, hat der Franz Beckenbauer oder ein Kind auf dem Arm. Ja. Weil es war ja sehr familiär und es war das Kind von Klaus Augenthaler. Ja. Und Litti, der diesen Film, wie du richtigerweise sagst, ja sehr unterhaltsam kommentiert hat, hat gesagt, der Franz, der war so unbeholfen, dem mussten wir das Kind wegnehmen. Wir hatten Angst, dass er es dann einfach in den Koma See fallen lässt. Aber wenn du jetzt jemandem, der sich nicht auskennt, sagen würdest, Klaus Augenthaler und das Baby, was er da auf dem Arm hält, das ist der hier, Karl-Heinz Riedle. Wenn du sagen würdest, das Kalle Riedle, das Kind ist, was Augenthaler auf dem Arm hat. Man würde es glauben, würde sagen, ja, natürlich ist das so.
Also, man muss auf jeden Fall erstmal sagen, Leute, geht ins Kino, weil diesen Film
muss man
wirklich
im Kino sehen.
Im Kino sehen.
Gänsehosen.
Ja. Es gibt alte, nie gesehene Bilder von der FIFA, Privataufnahmen von Bodo Ilgner und von Sepp Maier. Alles noch nie gesehen.
Über den Lothar Matthäus im SZ-Interview gesagt hat, am Ende des Turniers hatte er den Bogen raus. Da hat er die Kamera richtig rumgehalten.
Ja, sehr schön. Also insofern ein Film von Vanessa Goll, Nicola Kölling heißt sie, genau. Jeder, der Lust hat, irgendwie das auch zu sehen. Interessant war ja auch, es waren ja viele Kinder auch heute bei uns in der Vorstellung.
Genau.
Also selbst die hat es ja irgendwie gefixt.
Total.
Und auch nochmal den Fußball dann ja auch aus einer neuen Perspektive zu sehen.
Ja.
Die zum Beispiel nichts mit Social Media zu tun hat.
Natürlich. Ja, dazu 2 Sachen. Also zum einen, ich habe ja meine Tochter mitgenommen, die interessiert sich für Fußball, aber die kannte natürlich jetzt Also ich kannte 2-3 Leute, aber ansonsten. Und das, du merkst halt, der Film funktioniert. Mhm. Auf, zwar auf allen Ebenen, also ja, zwischenmenschlich, aber für Fußballbegeisterte. Also du kannst auch im Grunde genommen ohne jene Vorahnung da reingehen, weil es so eine schöne, jetzt kommt der fürchterliche Begriff, Heldenreise ist. Ja. Aber es ist auch ein Familienfilm. Also es ist so, es berührt auf so ganz vielen Ebenen. Und das, was du gesagt hast, also Prä-Social-Media-Zeitalter, naja, also im Grunde genommen war so Bodo Ilgner der erste Instagrammer Deutschlands. Der hat im Grunde genommen das Ganze gestreamt.
Ja, der hat es erfunden.
Er hat es erfunden. Ja. Und Litti, der, wie wir ja auch heute wissen, ein sehr medienaffiner und in diesen Belangen sehr eleganter Mensch ist, der war der erste YouTuber.
Er war der erste Thomas Müller.
Er war der erste, ja im Grunde genommen war er der erste Thomas Müller. Ja, ja. Wobei der erste Thomas Müller ist ja, wie wir wissen, Sepp Maier.
Ja, dann ist er der, dann ist er der sozusagen the missing link.
The missing link.
Zwischen Sepp Maier und
genau, Thomas Müller. Aber wirklich einfach, es macht so Spaß. Es ist so, und es macht so viel, weil das Turnier, keine Ahnung, wie es ausgeht, aber das ist ja nun mal jetzt auch sehr bald.
Deutschland ist Weltmeister 1990 geworden.
Wie bitte?
Die werden Deutschland Weltmeister ist in Rom.
Ja, sicher.
Nur gegen ja. Ach so. Wirklich. Also.
Ach, du meinst jetzt das Turnier?
Was ach so, 26.
Ja, man freut sich ja jetzt drauf. Man freut sich ja drauf. Also, wenn man so einen Film geschaut hat, dann hast du natürlich erst recht Bock auf ein Turnier, von dem wir natürlich wissen, dass es gänzlich anders laufen wird als damals in Italien. Aber
die einzige Vergleichsgröße, die ich heranziehen kann mit der aktuellen Nationalmannschaft, ist, dass der junge Olaf Thun verblüffend aussieht wie Joshua Kimmich.
Witzig, ne?
Das ist wirklich, also so wie, der junge Berti Vogts 1:1 aussieht wie Lukas Podolski, ist der junge Olaf Thun Joshua Kimmich. Ja, schaut euch die Bilder an. Das ist wirklich, und es ist nicht nur der Schnauzer.
Ja.
Es ist die ganze Art, wie der auf dem Platz
das ist
Wahnsinn.
Das stimmt. Ich hätte es ja wahnsinnig witzig gefunden, wenn man Klaus Augenthaler einfach synchronisiert hätte mit der Synchronstimme von Tommy Lee Jones. Hätte ich für einen guten Gag gehalten.
Ja.
Aber bitte. Ne? Ja. Das sind Feinheiten.
Aber kommen wir doch mal von diesem Film zu etwas anderem historisch. In Dortmund hat sich nicht nur Alexandra Popp vorgestellt, sondern...
Vielleicht der beste Transfer des BVB in diesem Jahr.
Ja, stimmt.
Ja.
Kann man jetzt schon, glaube ich, mal so vorsichtig bilanzieren.
Sondern ein Brüderpaar hat 2 Bundesliga-Vereine als Kapitäne aufs Feld gesetzt.
Das gab es offensichtlich noch nie.
Das gab's
erstaunlich noch nie. Eigentlich, ne? Ja. Hätte ja zum Beispiel... Hätte ja theoretisch mal mit den Hoeneß-Brüdern passieren können. Ne? Der eine
oder
noch
mit den Altintops.
Oder mit den Altintops.
Hat's oder mit den Förster-Brüdern.
Oder die Förster-Brüder.
Aber die haben immer in Stuttgart gespielt.
Die haben immer in Stuttgart gespielt. Ja, gut, also Karl-Heinz Förster war dann später noch bei Olympique Marseille, wenn ich mich nicht irre. Ja,
dann hier.
Ja, wurscht. Also, erste Mal. Ich weiß nicht, ob Kevin Schlotterbeck einen Stein mitgebracht hat.
als Geste.
Statt Münzwurf. Da gab es dann einfach einen Stein, wenn man die Platzwahl entschieden hat. Ja, toll. Also das Spiel, ich wusste übrigens gar nicht, dass Augsburg der sogenannte Amtsgegner vom Borussia Dortmund sein soll, weil ich in meiner Wahrheit hat Borussia Dortmund gegen Augsburg eigentlich fast immer gewonnen.
Also aber es gab doch mal eine Zeit lang, da hat jeder, der debütiert ist für Borussia Dortmund, an 9 Stürmern, Aubameyang,
Haaland, legendär.
Alcacer, Haaland, die haben immer ihr erstes Spiel gegen Augsburg und haben gleich dreifach getroffen.
Exakt, so. Genauso
das war doch, das war immer,
auf jeden Fall.
Aber das muss sich in den letzten 4 Jahren stark verändert haben.
Offenkundig.
Angst gegen Augsburg.
Und muss man ja auch kritisch auch dazu gehen, Debüt gibt es ja nur einmal.
Das ist korrekt, das stimmt. Das stimmt natürlich. Ja.
Also das vielleicht mal als kleine
Anekdote.
Du musst zwischendrin. Übrigens, was ich Kalender machen.
Was Übrigens, was wir ja auch, wenn wir schon quasi aus der Historie in die Neuzeit übergegangen sind mit diesem historischen Aufeinandertreffen der beiden Kapitäne als Bruderpaar, muss man natürlich auch sagen, wenn man nochmal die Bilder auch gesehen hat von der WM 90, zum Beispiel das mit Rijkaard, dass Völler dann unfairerweise vom Platz fliegt. Oder die Schwalbe, Halbschwalbe, die zum Elfmeter für Deutschland im Finale. Oder das Foul, das wirklich eins war. Daran muss man noch sagen, wie gut, dass es heute ein VAR gibt, oder?
Ja, sicher.
Oder?
So, ja, sicher.
Muss man sagen. Aber es ist interessant, weil selbst es sich durch diese Doku zieht, wir müssen auch nachher mit Lothar kurz über den VAR sprechen, der hat sich dazu gestern nochmal geäußert. Und man muss einmal sagen, selbst Andi Köpke, der dritte Torwart der Weltmeisterelf, kommt in einer Doku über 1990 nicht umhin zu sagen, diesen ersten Elfmeter von Augenthaler gegen den Elfmetertöter
Goygoecea.
Mit dem VAR hatten wir diesen Elfmeter bekommen.
Ja.
Und letztendlich war der zweite, der etwas fragwürdigere Elfmeter, das Foul an Rudi Völler, eine Konzessionsentscheidung.
Das wollte ich gerade, auf dieses Wort habe ich gewartet, wunderbar. Weil die Argentinier natürlich irgendwie schon längere Zeit alles umgeknüppelt und umgetreten haben. Da hat dann der Schiri, der mexikanische, hieß er nicht auch Ochoa? wie der, hieß der nicht Ochoa? Ich dachte, das ist der Keeper Kolumbiens, heißt doch, ist auch scheißegal. Ja. Wir werden es, also...
Kann uns ja niemand nachweisen. Ja,
genau so ist es nämlich. Weil 1990 gibt es doch kein Google, ihr Trottel. Und wir sind genau in dieser Welt. Ja. Genau, Konzessionsentscheidung, aber interessant zu sehen, dass dann auch jemand wie Klaus Augenthaler aufgrund des nicht gegebenen Elfers, den er offensichtlich dann selber hätte schießen wollen, dass es ihm dann auch, beziehungsweise nein, falsch, er hat, glaube ich, fühlte sich so ein bisschen auch um die Chance einfach gebracht, weil er nicht dachte, er hätte gerne das Tor gemacht. Weil du würdest dann gerne den Elfmeter, das haben wir ja später festgestellt, den Elfer wollte er ja nicht schießen.
Er hat gesagt, ich würde schießen und dann hat Beckenbauer gesagt, du nicht. Ja, gut. Und hat ihn weggeschickt.
Ja, der hat ihm vor allem, ja gut, du nicht. Klaus, bitte, es sind 11 Meter, nicht 20. So, ja, also, ist natürlich
jetzt
toll.
Kommen wir natürlich endlich zum Spiel Bayern München gegen Bayer Leverkusen.
Genau.
Das hatte ja was Slapstickhaftes. So. Das war ja eine Aufführung. Also bei allem, was wir über den VAR gesagt und nicht gesagt haben, weil wir es einmal besprechen wollten und uns dann zum Beispiel in der Königsklassenfolge irgendwann zu viel wurde. Stichwort Arsenal landen, Kai Havertz Elfmeter gegen Bayer Leverkusen. Es ist so viel gerade, was dafür spricht, ihn abzuschaffen. Mhm. Und dann sagst du, ja, aber vielleicht wird es ja besser.
Ja.
Und dann gibt es in einem Spiel ein Best-of.
Ja.
Da ist alles dabei. Da ist alles dabei, sagt der VR. Ja. Ich komm in die Bayer-Arena und spiele mein Best-of.
Ja.
So als wenn Helge Schneider nur Katze
plötzlich. Also Joshua Kimmich hatte ja nach dem Spiel leicht zerknirscht gesagt, als er gefragt wurde, wie wäre es denn ohne VR ausgegangen, sagt er, ja, so 3-2 für uns, muss er ja sagen, aus der Perspektive der Bayern. Klar. Denkbar. Ich hatte das Gefühl, dass Bayer Leverkusen schon ein bisschen die Nase vorn hatte.
Sie hatten sogar die Schulter vorn.
Sie hatten sogar, ja, danke schön.
Wollte ich an der Stelle nochmal
sagen. Denn Jonas Hofmann hat ein sehr schönes Tor gemacht. Wahrscheinlich, wie hattest du es bei uns in den Chat geschrieben? Das Wichtigste?
Ich habe euch geschrieben, wenn das zählt, da war es noch nicht klar, ist das wichtigste Tor von Jonas Hofmann für den BVB.
Ja.
Und da muss man aber sagen...
Aber das, wenn ich kurz einhaken darf, bedeutet das, dass du ernsthaft noch daran gedacht hast, dass die Meisterschaft nochmal irgendwie spannend werden könnte?
Ich bin ja auch als Hertha-Fan am Sonntagabend ins Stadion gefahren, weil ich 8 Punkte hinter dem Relegationsrang darauf schiele, noch Dritter zu werden.
Also
ich bin ja doof.
Ja.
Also ich bin ja als Fußballfan doof. Ich hoffe, dass die Meisterschaft nochmal spannend wird, sonst brauche ich keine Bundesliga mehr schauen. Ich hoffe, dass meine Herthaner noch auf den dritten Rang klettern, sonst brauche ich nicht mehr ins Olympiastadion gehen. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt, aber sie wurde ja dann vom VAR beerdigt. Das so klar muss man das sagen.
Exakt.
Und natürlich auch, weil Jonas Hofmann über den Sommer zu viel im Gym war. Weil wenn er nicht so viel Schulter trainiert hätte, hätte das Ding gezählt.
Und wir wissen natürlich trotzdem alle, weil du gerade so ein Plädoyer für quasi das Ende schon losgelassen hast, wir wissen natürlich auch, was wir machen, selbst wenn wir jetzt enttäuscht sind, dass es keinen Meisterschaftskampf gibt, dass Hertha nicht aufsteigt.
Was? Nein. Sind doch noch 7 Spiele.
Wir sind natürlich im August alle wieder da.
Ja,
und
das
sitzen
ist doch,
da mit den gleichen Hoffnungen und denken.
Geh doch mal
klar.
Vielleicht ist es Montag. Ich stehe vor der Tür.
Wo bleibt denn der, die Idioten? Ich stehe vor der Tür und dann passiert nichts. Nein, also da muss man ja sagen, genau, wir stehen natürlich im August wieder auf der Matte. Das hat aber auch damit zu tun, dass wir zwar einerseits wenig Spannung an der Spitze haben, andererseits aber doch ganz guter Fußball geboten wird.
Das also war ja deine Hoffnung übrigens, auch wenn ich erinnere mich an etwas, das du vor 4 Wochen gesagt hast, weil du es meist dann ja vergessen
hast. Ich erinnere mich ja noch nicht mal an die Sachen, die ich vor 4 Minuten
gesagt habe. Du hast gesagt, deine Hoffnung ist, bei der Bundesliga einfach noch ein paar richtig schöne Spiele mitzunehmen.
Genau.
Und da gibt es ja einige Mannschaften, die dafür sorgen, unter anderem der VfB Stuttgart, unter anderem auch immer mal wieder die sich im Umbruch befindenden Leverkusener, die aber das Besteck haben, auch mal ein Spitzenspiel abzuliefern. Da gibt es auch mitunter plötzlich die Gladbacher, wo Kevin Stöger sich daran erinnert, was für ein herausragender Freistoßschütze er eigentlich mal war.
Ja.
Also es gibt immer mal wieder wunderbare Schlaglichter, für die es sich lohnt, auch an einem Samstagnachmittag die Bundesliga
zu schauen. Total, es sind viele Teams mit Gesicht und Gesichtern dabei. Es macht Spaß, sich das anzugucken, immerhin. Und ja, das haben wir in diversen Folgen auch schon festgestellt und das kann man durchaus nochmal betonen. Dann haben wir auch noch einen FC Bayern, der zwar an der Spitze ein bisschen enteilt scheint, gleichzeitig aber über ein sympathisches Team verfügt, was niemand bedauert, das
mehr als
ich, würde sie so gerne hassen, die nicht nur sehr guten und lustvollen Fußball spielen, sondern auch in einer Situation, in der sie mit 2 Mann weniger auf dem Platz stehen, kreischen, kratzen, beißen, spucken.
Kreisen alles.
Ja, vielleicht macht das auch die Meisterschaft spannend. Vielleicht müssen die immer mit 10 Mann spielen. Ja.
Jetzt habe ich endlich meinen Gedanken vom Anfang wiedergefunden,
so,
der mir entwischt war.
Ja.
Wie Luis Diaz sonst nur den Außenverteidiger.
Ja.
Es sagt natürlich viel über den gegenwärtigen Zustand der Bundesliga, wenn vor 2 Jahren noch, ich habe es ja mit meinen Freunden jetzt Bubble damals auf Mallorca geschaut, das Spiel, die Leverkusener damals, was war es, ein 3:0 am Ende, die damalige Bayern-Mannschaft wirklich deklassiert haben.
Ich jetzt kurze mich noch Frage, war es in München oder war es in Leverkusen?
Es war in Leverkusen.
Weil es passiert
mit diesem Wahnsinnstor von Frimpong.
Ja, genau. Weil sowas passiert ja eigentlich nur Liverpool zu Hause ist, gegen leider. Die Bayern.
Weil uns die Premier League die besten Spieler wegkauft.
So sieht's im
Thema für eine andere Folge.
Ja, bis auf Joe Bellingham. Ne? Danke,
Premier League. Und also damals, Bayer Leverkusen, klar besser als die Bayern. Jetzt reicht es gegen 9 Bayern.
Ja.
Gerade mal zu einem 1:1. Das ist eigentlich alles, was du über die derzeitige Bundesliga...
Total. Und was wir da halt eben erlebt haben, das war also wirklich ausgesprochen fragwürdig. Die Bayern haben nach meiner Meinung nach ein Tor erzielt, in dem Harry Kane den Torhüter der Leverkusener angelaufen hat, hat ihn entsprechend irritiert. Dann kam es dann sehr schnell, also weil der Leverkusener Torhüter den Ball dann so sensationell schlecht abgeschlagen hat, hat den Harry Kane irgendwo dran gekriegt, an den Arm natürlich nach Auslegung des VARs. Und daraufhin ist dann das entstandene Tor nicht gewertet worden. Ich glaube, man kann sagen...
Da kann Blaswig, ne?
Ja, Blaswig.
Kann Blaswig nur froh sein, dass sein Trainer Kaspar Hillmann ist und nicht Igor Tudor.
Ja.
Dann wäre nämlich danach vom Platz geholt worden.
Ja, ja, das, das ist nämlich genau, also noch so ein bisschen nachwirkend, was wir in der Champions League mit den Torhütern erlebt haben, und zwar ja nicht nur mit einem. Da stellt mir gerade die Frage, was genau haben die Torhüter da gerade vor? Erst kriegen sie den Ball, dann halten sie ihn eine Sekunde oder zwei, und anstatt ihn dann einfach wie, ne, so wie früher, wie man das ordentlich gemacht hat, so Gary Ehrmann-artig einfach wegzukloppen, gucken die jetzt und gucken und wollen dann da irgendwie einen besonders guten Ball spielen, also von hinten raus spielen. Aber da kommt doch der Torhüter auf dich zu und dann schießt du ihn einfach so wie Harry Kane direkt an.
Das ist das große Erbe von Manuel Neuer.
Ja. Na, im Grundsatz ist es natürlich so, dass du diese Situationen häufiger siehst. Das, da haben wir ja schon Gregor Kobel beispielsweise schon mal genannt, dass er durchaus Schwächen im Spielaufbau hat, immer mal wieder so einen kleinen Fehler mit reinbaut. Aber es ist natürlich tatsächlich dann der moderne Fußball, wo man eben immer versucht, von hinten raus zu spielen.
Klar.
Und eben zum einen, weil ja die Wahrscheinlichkeit, wenn du den Ball lang abschlägst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du ihn nicht bekommst, höher, als dass du daraus eben
richtig,
letztlich...
Aber wenn du den Ball... hatte ja in Physik in der Regel so eine, war ich so 4 bis 5.
Pass auf, Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel.
Ja. Das ist zum Beispiel schon mal richtig. Und genau, und wenn du den Ball abschlägst und dann quasi eine direkte Linie zu bilden versuchst zwischen dir, Torhüter, und dem Stürmer da hinten, wenn dazwischen sich aber ein Objekt, in Klammern Harry Kane, Klammer zu, befindet, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du den triffst und nicht den eigenen Stürmer, dass der Ball da ankommt, ist ja relativ hoch. Und genau sowas ist dann halt passiert.
Das ist schon bei einem sehr markanten Bayern-Thema. Weil Jonas Urbik hat das bei dem 6:1 gegen Atalanta hervorragend gelöst. Die haben immer und immer wieder angelaufen.
Ja.
Und er hat 2 Tore, glaube ich, mit langen Bällen eingeleitet. Ja. Unter anderem dieses 3:0 durch Serge Gnabry. Da geht der lange Ball fantastisch auf Olise. Der legt ab. Gnabry nimmt den Ball mit. 3:0, so einfach kann es mitunter sein, wenn man das Pressing des Gegners, dieses 1-gegen-1-Pressing, so dermaßen gut überspielt, wie es Jonas Urbig gelungen ist. Jetzt haben die Bayern aber ein Problem. Also, Manuel Neuer, 40 Jahre, verletzt.
Ja.
Jonas Urbig, der Thronfolger, verletzt. Jetzt stand ja nach Monaten die ehemals ewige Nummer 2, also der Bernd Dreher der Neuzeit,
genauso ist es.
Sven Ulreich im Tor, der ja auch eine große Leidenszeit hinter sich hatte, das war ja auch keine leichte Zeit für ihn. Der kommt zurück, ist jetzt auch verletzt. Und jetzt haben die Bayern keinen Torhüter mehr, sondern einen 16-jährigen Engländer, dessen Namen ich mir nicht merken kann. Deswegen nennen wir ihn jetzt Percy Jackson und hoffen einfach, dass es stimmt.
Harry Potter.
Genau. Also wir haben einen 16-jährigen Zauberlehrling.
Ja. 16 3/4, bitte.
Ja. Ja. Aus dem Quidditch, vom Quidditch.
Richtig, wurde weggeholt.
16 3/4.
Das ist ein Quatsch.
Direkt vom
Quidditch. Ja, natürlich. Ja, ist halt. Haben sie am Schal, haben sie den vom Quidditch-Feld. Also bei dem Besen da stehen.
Das ist jetzt Stand heute der Keeper fürs Rückspiel.
Ja.
Got 99 problems, but the snitch ain't one.
Ja, ja, Wahnsinn.
Ja,
irre. Und dann hat halt eben Jonas Hofmann ein Tor erzielt, aber er war zum Zeitpunkt der Ballabgabe mit, also quasi eine
Schamhaaresbreite, sagt man früher bei uns.
Also der quasi war mit der Schulter ein Stück weit über der Linie im Vergleich zum, zum Fußknöchel des Bayern-Verteidigers. Also wieder mal einer der zahllosen Belege dafür, dass das, was eigentlich erreicht werden sollte, nämlich dass man eine Situation, in der der sich im Abseits befindliche gegnerische Stürmer einen entscheidenden Vorteil durch seine Abseitsstellung hat, dass das durch den VAR verhindert wird. Das ist ja nun auch da wieder mal nicht der Fall. Da wurde mit der viel zitierten Schieblehre wieder mal gemessen und es wurde ein, nach meinem Dafürhalten, reguläres Tor aberkannt, völlig ohne Not.
Das ist halt so schade, so dieses eine Ehe nach Gesetz im Zweifel für den Stürmer, damit halt auch komplett ad acta gelegt
wird. Ja,
also ich verstehe,
völlig unnötig.
Ich habe sehr viel positive Rückmeldungen bekommen, weil es hieß, Mike Nöcker hat etwas sehr, sehr Richtiges gesagt
beim VAR. Was? Gott,
wirklich? Du hast ja recht. Es gibt all diese Begleiterscheinungen des Fußballs, ja, letzte Woche.
Da würden wir uns daran erinnern.
All diese Begleiterscheinungen des Fußballs, an die wir uns gewundern, Schwalben, Tätlichkeiten, sind ja verschwunden aus den Strafen.
Ja.
Das ist die gute Seite des VAR.
Ja.
Aber es ist halt eben auch dieses, dass du, wie Philipp Köster sagt, uns der Torschrei genommen wird,
genau,
weil es immer noch diesen Restzweifel gibt, mit dem man, also man springt auf,
na klar, aber
man weiß nicht.
Genau.
Man weiß nicht, war da vor 20 Minuten, 100 Meter weiter hinten, ein C, ein C-Nagel im Abseits. Das ist schade.
Geht da ein Finger ans Ohr?
Und dieses im Zweifel für den Anker. Also es sind zwei Dinge, die mir nicht gefallen am modernen Fußball. Das ist, also jetzt auch in dem VAR und wie es läuft, es ist dieses, dass der Fünfer nicht mehr Hoheitsgebiet des Keepers ist. Also früher war, ich habe halt das gelernt, als ich Fußball angefangen habe zu spielen, was der Keeper ist im Fünfer unantastbar und dieses im Zweifel für den Angreifer. Das waren zwei gute Regeln für den Fußball. Jetzt hast du halt diese von Arsene London ausgedachte, ich darf das ja nicht mehr sagen, vom FC Arsenal ausgedachten Knubbeleckbälle, wo der Keeper einfach freiwillig ist und du hast diese absurden Abseitsentscheidungen, wo es wirklich um Millimeter einer Schulter, eines Kopfes und so geht.
Genau.
Und beides macht wirklich keinen Spaß. Da bin ich, jetzt sind wir wieder im Geiste von 1990, da bin ich bei Ruth Rüllet.
So.
Der ja gesagt hat, er guckt nie kein Premier League-Spiel. Er ist durch.
Ja.
Er ist durch mit der Premier League. Da bin ich wirklich bei Ruth Rüllet.
So. Das ist auch so interessant, ne? Weil man erinnert sich, nochmal auf den Film zurückzukommen, man erinnert sich exakt an zwei Spieler, der Holländer, die bei der WM 90 dabei waren. Das eine ist Hans van Breukelen, der Torhüter, und der andere ist Frank Rijkaard. Als hätte die deutsche Nationalmannschaft nur gegen zwei Spieler gespielt. Ob da jetzt Hüllit oder Van Basten oder so dabei war, fällt gar nicht weiter auf.
Du hast nur, das werde ich natürlich hoffentlich nachher auch Lothar fragen können, wo es natürlich eine fantastische Geschichte ist, dass bei einem Viertelfinale, nee, bei einem Achtelfinale in Mailand, bei den Deutschen drei Spieler von Inter und bei den Holländern drei Spiele von dem AC Mailand.
Unglaublich,
in der, in der Startelf so gestanden.
Ja.
Nämlich, es waren Van Basten, Rüllet und Rijkaard.
Ist das nicht
und darüber
krass?
Wird zu reden sein.
Ja. Das darüber wird zu reden
sein. Also Ruud Rüllet jetzt, 36 Jahre später, sagt, ich gucke mir den Scheiß nicht mehr an.
Ja.
Diese Inflation, diese Eckenthematik, also FC Arsenal mit seinen 17 Coaches, die haben. Die haben Einwurf-Coaches, die haben Standard-Ecken-Coaches, 5-Meter-Coaches, Grundlinien-Coaches, haben sich ausgedacht, das ist total geil, wenn wir komplett den 5-Meter-Raum belagern und dann die Ecken, also wir erdrücken den Torwart und die gegnerische Mannschaft. Und das macht Hertha BSC jetzt in der zweiten Liga. Die spielen aber auch die Bälle raus wie PSG. Also das ist ja auch so ein Ding, dieses wir spielen den Anstoß in des Gegners Hälfte, weil wir dann sofort ins Gegenpressing kommen.
Okay,
hat bei Hertha nur falsch verstanden, die haben den letzten Mal ins Tor ausgeschossen, dann hatten die einfach Abstoß. Das ist dann halt zweite Liga in Deutschland. Aber das sind so die zwei Dinge, die dann kopiert werden. Und diese Eckstöße, diese Varianten von Arsenal, das können die ja machen.
Ja.
Aber sie haben damit leider eine Revolution entfacht, die durch die ganze Premier League geht. Und jetzt ist das da sozusagen das Nonplusultra in der Premier League und weitestgehend auch im europäischen Fußball, diese Art von Ecken und Standards auszuführen. Und das nervt.
Ja, total.
Es nervt. Es nervt fast genauso wie der VAR.
Ja. Die Punkte habt ihr schon angesprochen. Wir haben auch darüber gesprochen, dass die Schiedsrichter immer unmündiger werden. Das heißt, du hast jetzt das Verhältnis.
Nicht mal mehr wählen.
du hast jetzt das Verhältnis, also Schiedsrichter auf dem Platz zum VAR, zum noch Kölner Keller. Das ist so ein bisschen wie in so sehr hierarchisch geführten Firmen, so ein Meeting, wenn dann so 6 bis 8 Mitarbeitende sitzen. Und dann sagt der Chef, sagt ihr doch mal. Und dann gucken alle zum Chef und warten erstmal ab, was der sagt. Keiner hat mehr irgendwie das Gefühl, ich kann hier mal eine eigene Meinung vertreten, eine eigene Position. Und das, jetzt blicken alle wie so ein Angestellter auf den Filialleiter und sagen, ja, sag du doch mal, wo wir jetzt die Gurken einräumen.
Nur der Unterschied ist, um mal eine sehr bekannte Werbung einer Bank zu zitieren, während in so einer Firma dann einer am Ende sagt, wir machen das mit den Fähnchen, machen die ja nicht mal mehr das mit den Fähnchen. Du darfst ja nicht mal mehr das mit den Fähnchen machen.
Ja.
So, das ist ja die große Entmündigung.
Exakt, so ist das.
So, Ja. Also, bevor ihr euch jetzt, weil ihr im Video gesehen habt, wir machen ja einen Videopodcast diesmal, also ja, wir sind auch zu sehen.
Die ganze Zeit,
Spotify,
oder was?
Spotify, die ja, ganze Zeit wirklich? Zu sehen. Warum ich immer mal wieder auf mein Handy gucke, es liegt natürlich daran, dass ich
wegen der pornografischen Inhalte im
Internet auf die Regieanweisung natürlich warte, ja, wann Lothar kommt. Ich sag mal so, wir haben noch ungefähr 10 Minuten.
Ist Lothar und pünktlich?
In 10 Minuten ist Lothar praktisch.
Ist Lothar pünktlich oder ist Lothar spät?
Oh. Also ich sage mal, lieber Herr Vogel, das kann ich Ihnen nur sagen. Ich habe mich erst verirrt, ich habe mich zielt über den Gag. Helmut Kohl, Kohl kommt auch in dem Film vor, war natürlich völlig klar. In dem Moment, wo sie den Pokal geholt haben.
Mit kommt so einem Cola-Becher in der Hand.
Mit dem Cola, ja, war natürlich Bier drin. Ne?
Ja, natürlich.
Das ist aber ja unglaublich.
Und das ist so fantastisch, weil es ist ja 6 Jahre
ja,
vor dem genialen Interview von Mehmet Scholl und Christian Ziege im Spiegel, wo Mehmet Scholl gefragt wird, wie war denn das, als Helmut Kohl in die Kabine kam? Und Mehmet Scholl sagte, eng.
Ja. In diesem so Fall gut, war es so, dass es wirklich niemanden interessiert hatte.
Nein,
dass die haben alle gefeiert. Der deutsche Bundeskanzler.
Der Bundeskanzler, ich hab natürlich, ja, da fiegt die Hände ein bisschen. Aber eine Sache muss man sagen, und das wurde zu Beginn des Films festgestellt, es war ja nun mal einfach der Sommer 1990, das heißt, der Mauerfall ward gerade geschehen. Das war der erste Sommer nach dem Mauerfall. Mhm. Es waren dort auch sehr viele ostdeutsche Fans, die kampiert haben vor dem Quartier der Deutschen am Comerseen. Es waren sehr viele ostdeutsche Fans, die plötzlich Reisefreiheit hatten, die gemerkt haben, du kannst ja einfach von einem Land durchs nächste fahren, dich hält hier niemand mehr auf. Also diese Grenzbefreiung der Ostdeutschen, die dann dort quasi anlangten in Italien, um die gesamtdeutsche Nationalmannschaft zu feiern, das war also auch quasi ein Nachwendeerfolg, will sagen, hat Helmut Kohl, war Helmut Kohl eigentlich mit, also der Kanzler der Einheit, der entscheidende Teamchef, der die deutsche Nationalmannschaft zum Erfolg geführt hat.
Nein.
Gut, dann
ist das nicht die, also korrigiert
da
mich.
Da war doch noch gar kein ostdeutscher Spieler dabei. Oder? Ja,
genau. Nein, aber die ostdeutschen Fans waren so, doch da.
Ja.
Mann.
Okay.
Also es ist sozusagen
der Sommer. Die Ossis haben uns das doch nicht versaut.
Das ist der Sommer der Vereinigung gewesen. Ist das nicht, also wirklich, wenn ich falsch liege, korrigiert mich, aber ist das nicht auch die letzte Szene bei Goodbye Lenin, wo sie auf diesem Plattenbau in Berlin sitzen und es kommt zu diesem Vereinigungsgefühl in dem Sommer? Ich weiß nicht mehr genau, was die Hinleitung ist, aber sie sitzen da oben und plötzlich geht das Feuerwerk los.
Ja.
Und man denkt, und sie denken, das ist aufgrund ihrer eigenen Aktion. Es ist jetzt sozusagen ihr großes Finale, das Happy End. Aber es ist halt das Feuerwerk am Abend, an dem Deutschland Weltmeister wird. Ja. Ich glaube, so, das ist ja auch das so ein bisschen diese Geschichte, weil es eben der Sommer es war der Sommer nach dem Mauerfall und Deutschland wird Weltmeister. Das war das erste gesamtdeutsche Erlebnis.
Exakt.
Noch bevor der arme Berti Vogt das erste Mal, ich glaube, was war es, in Stuttgart gegen die Schweiz mit allen ostdeutschen Talenten, die er dann zur Verfügung hatte, also den Spielern, die aus der DDR-Oberliga
dann die Rainer Kallmuth höchstpersönlich im Kofferraum über die Grenze
gesprungen
hat. Er hat sie alle eingesammelt.
Und in der ja auch Franz Beckenbauer einen entscheidenden Anteil an der Karriere von Berti Vogt
hatte. Es gab
mit dem grandiosen Satz. Ja gut, sicherlich.
Ja gut, bei der Pressekonferenz habe ich gesagt, ja gut, wenn jetzt auch noch die Ost-Spieler aus, wahrscheinlich hat Franz Beckenbauer aus dem ehemaligen Osten dazugekommen, ja, dann werden wir auf Jahre hinaus unschlagbar sein. Es tut mir leid für den Rest der Welt, aber wir werden nicht zu schlagen sein. Und dann gab es ja diese Pressekonferenz und das war ja nicht so wie heute, es ist ja nicht sofort überall im Netz. Und dann rief ja Franz Beckenbauer Berti Vogts an. Und sagte, ja gut, du Berti, ich hab da gerade bei der Pressekonferenz, da habe ich ein, zwei Sätze gesagt, das war vielleicht, Franz, was hast du denn gesagt? Ja gut, ich hab dies und das. Und dann nur die Antwort von Berti Vogts an Beckenbauer, danke Franz. Und das ist natürlich
so. Wieso klingt Berti Vogt wie Rainer Kallmuth mit verkleinertem Magen?
Ja, weil er Rheinländer ist.
Ach so,
Korschenbräuch. Ja, also bitte, Lukas, da sind ja Fragen. Also hätte ich nicht gedacht, dass du da nochmal so eine Nachfrage hast. Berti Vogt natürlich, aus Korschenbräuch. Kennt man doch vom Tatort.
Sag mal, bevor jetzt der Weltmeister hierher.
Ja, noch ist er ja nicht da. Noch,
bevor also, er kommt.
Weltmeister ja. ist man übrigens. Bevor es weltmeisterlich wird, lass uns über den BVB sprechen.
Ja, das wollte ja. ich gerade mal fragen, ob es ja. noch irgendetwas. Habt ihr noch was auf dem
Herzen? Wir haben was liegen lassen.
Oder ja. haben wir was liegen lassen?
Wir haben was, unsere alte Rubrik, die Schutzschwalbe, Dinge, die liegen gelassen wurden, mhm. Ist Julian Brandt verlässt im Sommer den BVB.
Nicht nur der.
Ja, ja also unter anderem Julian Brandt ja. geht auch nach, weiß ich nicht, 40 Jahren beim BVB.
Ist richtig.
Und wird mhm. durch Alexandra Popp ersetzt.
Ja.
wie wir jetzt wissen. Ja. Aber Julian Brandt geht. Was? Also, jetzt mal ganz ernsthaft, ja. weil es auch so eine. Also, Julian Brandt, es gibt ja so ein paar Namen, die uns, seit wir angefangen haben mhm. mit Fußball MML, immer so begleitet haben. Mhm. Lange war es André Schürrle,
ja.
Bastian Schweinsteiger, so diese, also diese mhm. großen Namen, aber es haben sich ja so ein paar ja. Namen immer so durchgezogen.
Auch richtig.
Leroy Sané, mhm. Serge Gnabry, die schon seit Anfang an auch unseres Podcasts ja. dabei sind. Julian Brandt ist einer von diesen ja. Namen, weil er natürlich als Dortmunder, ja. als Gesicht oder vermeintliches Gesicht eines Neuanfangs bei der Nationalmannschaft, ja. was er immer wieder sein sollte, oder eines Neuanfangs beim BVB, ja so oft hier aufgetaucht ist. Was war euer Gedanke auch als Sympathisant des BVB, dass der im Sommer diesen Verein verlässt?
Also, als die Meldung kam, muss ich sagen, hat es mich auf eine Art und Weise zu wenig berührt. Mhm. Oder anders, es hat mich so wenig, so vergleichsweise wenig berührt, dass es mich ein bisschen traurig gemacht hat. Okay. Denn ich
habe den ja auch immer gehasst.
Na, ihr ja, beiden genau. habt den ja immer ganz gehasst. Ganz im Gegenteil. Ich bin ein sehr großer Fan von ja. Julian Brandt. Ich finde, Julian Brandt ist ein super Fußballer und mindestens genauso ein richtig guter Typ. Ich finde, Julian Brandt ist einer der gar nicht so vielen intelligenten, eloquenten Fußballer. Und ich mag den wahnsinnig gern, aber ich fürchte, er teilt ein bisschen das Schicksal der Profifußballer, die ein bisschen zu klug sind und sich vielleicht möglicherweise den ein oder anderen intelligenten Gedanken zu viel machen und ein bisschen vielleicht, dass die gesamte Leistung schmälert. Er hat ja eine tolle Karriere, ist ja gar keine Frage, aber er ist auch beim BVB nicht die tragende Säule geworden, die er hätte sein können, wenn nicht gar bei seinem Talent müssen. Und nichtsdestotrotz natürlich ein guter Spieler, ist ja gar keine Frage.
Das ist tatsächlich das, was mich traurig gestimmt hat, mhm. auch an dieser Nachricht, dass ich eben jetzt weiß, dass der sensationelle Julian Brandt mhm. nie bei Borussia Dortmund einmal eine Saison durchgehend sensationell
zumindest,
spielen
exakt, könnte. Zumindest nicht, genau weil punktuell immer wieder.
Ja,
klar.
Ja, es ist eine Karriere in Andeutungen.
Ja, genau.
Am Ende, es hat nie.
Genau.
Es ist auch immer der Spieler gewesen, wo man gedacht hat, also immer, es war immer so, lag die Frage in der Luft, welchen Spieler von Borussia Dortmund würde denn Bayern München auch verpflichten? Mhm. Und da haben einige gesagt, vielleicht Julian Brandt. Und ich weiß aber, dass in München immer der Kopf geschüttelt wurde. Mhm. Den leider auch nicht. Also ja. der wäre nicht mhm. gut genug für die Bayern genau. gewesen.
Ja.
Und deswegen bleibt es eben diese Karriere im Konjunktiv.
Genau, und das ist so schade,
ja.
weil diese genialen Momente, die er
ja.
hat,
ja.
auch die, der ist ja zum Beispiel jemand, der extrem schnell mhm. und sehr präzise abschließen kann.
Total.
Also seine Tore,
ja.
wenn er sie getroffen hat, waren fantastisch.
Ja, auch die
Steckpässe,
Zuspiele,
Anspiele.
Unter Druck auch, also ja. wirklich toll. Und dann sind immer wieder Phasen dabei, wo du denkst, so jetzt, genau jetzt bräuchten wir dich erst recht.
Ja.
So, und das war dann halt zu selten der Fall. Und wenn man dann natürlich noch die anderen Abgänge hat, also Salih Özcan und Süle, da muss ich dann wiederum sagen, das hat mich natürlich ungleich kälter gelassen.
Ja.
Also bei Süle ist es natürlich interessant, weil Niklas Süle ist nach wie vor einer der besten und schnellsten Verteidiger der Bundesliga. Aber ich finde, dieses Gehalt, 14 oder 15 halt Millionen im Jahr.
Einfach viel Gehaltsvolumen frei.
Ja, ja. exakt. Ja, und ich finde, als also da haben wir nun, hat ja nur die Konkurrenz, also nach allem, was wir an Informationen zugrunde liegend haben, ist die professionelle Einstellung von Niklas Süle für einen Profifußballer, für einen Leistungssportler, ich sag's mal ganz vorsichtig, da ist noch reichlich Luft nach oben. Und dass man für diese Art des professionellen Gebarens 14 bis 15 Millionen im Jahr locker macht, da hat sich die Konkurrenz auf höchstem Level totgelacht. Und ich finde, es ist ein richtiges Signal, dass ein Verein wie Borussia Dortmund einem nach wie vor hochveranlagten Fußballer trotzdem sagt, pass mal auf, nicht für das Geld. Das finde ich total richtig so.
Ein 18-jähriger Italiener, der durchaus auch
ja.
diese Position bekleiden kann.
Ja.
Ja, spannend. Bei mir, bei Julian Brandt, bleibt tatsächlich ein Zitat von Niko Kovac hängen. Das ist gar nicht lange her. Maximal so 6-8 Wochen,
mhm.
wo er gesagt hat, wenn er sein Potenzial abruft, ist er auf einer Stufe mit Wirtz und Musiala.
Ja. Mhm.
Und ich glaube, in dem hintersten Winkel,
mhm.
also wenn man es wirklich durchdenkt,
ja.
in dem absoluten Peak, den mhm. er hätte haben können, stimmt das sogar.
Ja, ja. glaube ich auch.
Aber, also die Umgebung wurde nie geschaffen. Ja. Entweder nicht vom Verein oder von ihm selbst. Er hat dieses halt nicht am Ende nicht abrufen können.
Genau. Exakt.
Und was ich dir noch sagen wollte.
Du bist eine ganz dumme Sau.
Als Julian Brandhasser betitelt.
Ja.
Ich habe dich genau gesehen. In der Bay-Arena mit deinem Einmal-Overall und deiner Skimaske, wie du über den Zaun geklettert bist und gesagt hast, hier, Harry Kane, den Stecker ziehen.
Ja.
So ist es.
Genau so war's. Übrigens ist mir gerade mal aufgefallen, weil Luis Diaz hatte jetzt 15 Saisontore. Luis Diaz kann man, glaube ich, sagen, ein sehr guter Transfer des FC Bayern. Mit der Torausbeute war Luis Diaz vor 2 Jahren auf dem besten Wege, Torschützenkönig der Bundesliga zu werden. Er hätte quasi noch 2 Tore machen müssen.
Füllkrug 16, glaube ich, hatte.
Füllkrug hat 60er. Habe ich gerade so, als ich hörte, so Luis Diaz 15 Tore.
Und Olise hat auch schon
sehr, sehr 17 Scorer, ne? Also 17 Assists. 18 Assists, glaube ich schon. Absurd.
Absurd. Okay. Es ist eine sehr solide
Mathematik-Saison. Ich sehe gerade, gucke aus dem Fenster, der Weltmeister kommt.
Ja, die Sonne.
Deswegen lass uns noch einen Satz sagen, weil wir beim Ende von Karrieren sind. Patrick Ittrich hört auf.
Ja, ja.
Und da muss man sagen, es gibt wirklich viel schlechtere Schiedsrichter als Patrick Ittrich.
Absolut.
Und eigentlich hört da der Falsche auf.
Ja, man kann unfassbar gut saufen mit dem.
Ist das so? Ja. Ah ja, guck mal.
Ach so, das ist eine Legacy, oder?
Ja.
Ja.
Wieso? So. In der Welt, in der ich groß geworden bin, ist das ein Wert?
Also, Grüße an Patrick. Ich bin mir sicher, er hat eine solche Strahlkraft und Bühnenpräsenz, dass wir ihn auf jeden Fall weiter sehen
werden. Das glaube ich allerdings auch, ja.
Und dann machen wir jetzt einmal einen ganz kurzen Break, weil der Weltmeister kommt. Wir reden gleich weiter mit Lothar Matthäus hier bei Fußball MML.
Ja.
Premiere, überhaupt mal ein Gast hier bei uns. Und dann fangen wir natürlich mit dem Weltfußball 1990
an. Ja, runter machen wir es nicht.
So,
ne?
Also, kurze Information und dann kommt Luther.
Meine lieben Fußballfreundinnen und Freunde, wir unterbrechen die aktuelle Sendung Fußball MML für eine kurze Reklame.
So, bevor es jetzt hier, man muss es ja mal sagen, ne, bevor es jetzt hier fußballerisch heilig wird, bringen wir jetzt mal auch ein bisschen sozusagen Heiligkeit hier rein mit
sehr
Holy.
Gut. Sehr gut, Mike. So ist es. Genau. Holy ist die erste, und das ist ganz wichtig, die erste echte Alternative zu ungesunden Softdrinks. Deren Motto ist geiler Geschmack mit gutem Gewissen, ohne Bullshit wie Zucker oder künstliche Aromen. Weil, ne, klar, mit Zucker und künstlichen Aromen, das kann ja jeder. Aber wenn es dann auch wirklich gut sein soll, dann kommen unsere, Lukas, sag's bitte, ja, unsere Freunde natürlich.
Also natürlich.
Dass du da zögerst, macht mich persönlich
traurig. Ich war schon 2 Gedanken weiter, weil ich habe gedacht, wir haben ja gelernt, es ist der Frühling steht vor der Tür.
Richtig.
Aber
2
absolute Banger-Sorten aus dem Adventskalender 2025 feiern ihr großes Debüt.
Ja.
Wir launchen den Holy Energy, jetzt pass auf, Cola Koala und Holy Hydration Blue Raspberry.
Also das ist ja der Wahnsinn. Und weil das so beliebt ist und weil es so geil ist, werden die, aufgepasst, Freunde, permanent ins Sortiment aufgenommen.
Holy fuck.
Weil da kann der, da kann der Frühling vor der Tür stehen, wie er will. Ja. Wenn er nicht ein paar Tüten Holy im Gepäck hat, dann kann er also auf dem Absatz kehrt machen.
Wir machen jetzt mal die Probe aufs Exempel,
Dankeschön.
Weil das ja hier schon sehr oft auch tatsächlich behauptet worden ist.
Ja.
Ich teste mal.
Ja, teste
hier,
mal.
Mickey, ein Glas Wasser.
verpiss dich.
Ihr merkt also, es funktioniert.
Und jetzt reicht Lukas mir mal ein Glas mit Holy.
Ein Glas mit Holy.
Jetzt hat er mich besänftigt.
So, holy.com, das ist die Landingpage für Holy. Und mit dem Gutscheincode MML10 bekommt ihr 10% Rabatt. Das Ganze gilt auch für Bestandskunden, also nix wie Ruff auf holy.com.
Exakt.
Und wie gesagt, MML10 ist der Gutscheincode.
Liebe Fußballfreunde, der Reklameskorpion hat wieder zugebissen und ich gebe zurück ins Studio.
Willkommen, Lothar Matthäus.
Genau, ich habe es gerade eben schon gesagt, zum ersten Mal ein Gast bei Fußball MML.
Ja.
Und du warst natürlich auch der Einzige, der kommen konnte, weil du hast sowohl ein L als auch ein M in deinem Namen.
Ja.
Also falls irgendwann mal hier in dieser Konstellation was schief laufen sollte, du kannst also jederzeit einen von uns ersetzen.
Ja, absolut.
Oder?
Es wäre allerdings schockierend.
Schon allein wegen Vor- und Nachnamen oder was?
Ja, genau.
Es wäre nur schockierend für unser Publikum, weil dann nach fast 10 Jahren das erste Mal plötzlich jemand säße mit Verstand und Sachverstand.
So.
Ne? Das würde natürlich unangenehm
sein. Aber schalten wir doch mal den Verstand aus und gehen mal übers Emotionale. Hat dich der Film, obwohl du ja damals nachgewiesenermaßen dabei warst, beim Schauen auch nochmal so gepackt.
Richtig berührt, richtig, richtig. Sowohl im positiven als auch im traurigen Moment. Mhm. Weil es ist ja natürlich nach 35, 36 Jahren einiges passiert. Leider sind dann auch einige Menschen nicht mehr unter uns. Und auch das wird in dem Film ganz deutlich, wer uns oder wer seinen großen Teil dazu beigetragen hat, diesen Titel zu gewinnen und leider nicht mehr bei uns ist. Und da geht es nicht nur allein um Franz Beckenbauer, sondern um Andreas Brehme oder Frank Will, ja, ja. Sondern auch im Umfeld waren viele Leute dabei, die uns das Leben in Italien so einfach wie möglich gemacht haben, um sich voll auf den Sport zu konzentrieren.
Es wird ein unfassbares Loblied auf Andy Brehme, also erstmal auf die Beidfüßigkeit und dann vor allen Dingen auf den Menschen gesungen, mhm. gerade auch von dir. Du warst ja ewig lang mit ihm auch in einem Zimmer, auch bei Inter. Und bezeichnet ihn als Bruder, also auch mehr als einen Freund. Und das ist ja dann auch der Moment, also man kommt aus diesem Film und man lacht sich kaputt über Littis mhm. Eskapaden und man ist verwundert, wie lustig Bodo Ilgner ist. Und dann geht es um Andy Brehme und man ertappt sich selber im Saal dabei, total. Wie man Tränen in die Augen bekommt, weil das ja jemand ist, der uns als Fußballfans ja auch begleitet ja. hat über ja. Jahrzehnte.
Ja. Seine Menschen, weil Lukas gerade sagte, links wie rechts, konnte er, also offensichtlich konnte er menschlich auch links wie rechts. Weil ich weiß gar nicht, wer aus der Runde das gesagt hatte, dass er so das Bindeglied war. Also dass der mit allen Spielern innerhalb
dieses... Jürgen Klinsmann hat es gesagt.
Klinsmann hat es ja, gesagt, ja. ne? Wie hat er es gemacht? Was war so seine Art?
Seine lockere Art, seine ehrliche Art. Ja, der Andi war kein Lautsprecher. Der Andi war jemand, der zugehört hat. Und dann hat er seine Meinung eben auch nicht, ja, sagen wir mal, zurechtgelegt, sondern er hat spontan gearbeitet und deswegen war er bei allen eigentlich anerkannt. Nicht nur bei seinen Mitspielern, sondern auch im Umfeld, wo wir uns bewegt haben. Andi war immer beliebt, ist nirgends angestoßen. Andi musste man mögen, eben aufgrund dessen, dass er eigentlich immer da war, wo er sein musste, nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb.
Konnte man aber wahrscheinlich auch nur dieses Standing innerhalb der Mannschaft, dass man allen auch mal eine Ansage macht oder sie anspricht, auch nur haben, wenn man schon so viel Meriten hatte wie Andy Brehme, oder? Das wäre bei einem jüngeren Spieler wahrscheinlich in der Form nicht möglich gewesen.
Ja, Andy war ja jemand, der mich wahnsinnig unterstützt hat. Und wir reden immer von einem Kapitän. Eigentlich hat es vier Kapitäne gegeben, weil es waren vier Spieler, die 1980 irgendwo bei der U21-Nationalmannschaft so irgendwie zusammengefunden mhm. haben. Das war Andreas Brehme, das war Rudi Völler, das war Bjelit Baske und meine Wenigkeit. Und ich bin noch der Jüngste von den vier gewesen.
Ja, ja.
Und wir haben dann gemeinsamen Weg gehabt. Wir haben zwar in den Clubs eigentlich nie oder sehr selten zusammengespielt. Mhm. Ich habe mit Andi ja, aber mit Rudi Völler, mit Bjelit Baske nur bei der Nationalmannschaft. Aber wir haben uns halt die ganze Zeit bei den Lehrgängen der Nationalmannschaft gesehen. Mhm. Und so ist da schon eine Verbindung aufgebaut worden, wo man sagt, ja, man hält zusammen. Wir wussten, was wir voneinander haben. Es war nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen. Mhm. Das ist auch mal ein bisschen ja, emotionaler zugegangen zwischen Andi weniger und mir, aber mal mit Rudi, mal mit Litti. Da hat schon mal laute Döne gegeben, aber das gehört auch gerade zu einem emotionalen Sport dazu. Und bei Andi, wie gesagt, Andi, und das sieht man im Film, war für mich mehr wie ein Mitspieler und ein Freund, weil mit Andi habe ich so viele Dinge erlebt, auf und außerhalb des Platzes, dass wir eigentlich ja, alles voneinander wussten. Wir wussten, glaube ich, mehr voneinander wie unsere Ehepartner von uns.
Ihr wart auch. Habt ihr auch mehr Zeit miteinander verbracht?
Ja, absolut, ja. Richtig aufgepasst hier.
Ihr wart auch danach weiter eng befreundet.
Ja, war zwar ein bisschen eine andere Entfernung da, weil ich sehr viel im Ausland gelebt habe, aber immer wenn ich dann nach München gekommen bin, hat man telefoniert, hat man sich getroffen. Dann, wie ich nach München zurückgekommen bin, dann wieder ein bisschen mehr und somit wussten wir nach wie vor, was passiert und dann eben auch. Wusste ich auch, was bei Andi so ein bisschen im Privatleben los ist. Und man hat natürlich viel miteinander geredet, was man alles machen hätte können und was man hätte machen müssen, um vielleicht doch noch länger dabei zu bleiben. Aber Andi hat im Endeffekt sein Leben gelebt. Er hat es genossen. Und ja, wir werden ihn nie vergessen. Nicht die Mannschaft von 90 und ich, wie gesagt, persönlich nicht, weil Andi war im Endeffekt für mich wie ein Bruder.
Er ist ja auch insofern unsterblich, weil du als WM-Torschütze einfach unsterblich bist, logischerweise. Wir haben im Podcast hier ein bisschen darüber geredet, dass so viele Dinge wir gelernt haben in diesem Film auch nochmal, die wir gar nicht wussten. Also ein Beispiel, dass Frank Rijkaard zweimal gespuckt hat, war mir völlig entgangen.
Ja. Wusste ich auch
wusstest
nicht.
Du ja. auch nicht. So, dass wir jetzt Dinge in diesem Film sehen und zum ersten Mal sehen, ist jetzt wenig überraschend, weil wir nicht dabei gewesen sind. Was waren denn so für dich die überraschenden Momente, wo du gedacht hast, ah, das wusste ich so gar nicht, dass das in der und der Form stattgefunden hat?
Also weil wir gerade über das Spucken von Reichert sprechen, auf dem Platz habe ich es auch nicht mitbekommen, aber danach war es doch häufig zu sehen, dass da zweimal gespuckt worden ist. Die dritte Aktion, dass dann im Kabinengang es nochmal ein Wortgefecht zwischen Rudi und Frank Reichert gegeben hat.
Da wollte ich direkt nachfragen, was bedeutet denn Handgemenge? Es wird ja gesagt, es gab ein Handgemenge.
Andere haben gesagt, es flogen die Fäuste.
Es gab ein Handgemenge. Also, was
ich gehört habe, ich war auch nicht dabei. Ja. Frank hat ein drittes Mal gespuckt und Rudi hat ihn einen in die Fresse gehauen.
Ah, okay. So. Ja, bitte so.
Das ist doch mal... Das ist unser Rudi. Ja. So reagiert man auch.
Ja, wobei Rudi Völler ist ja... Also Rudi Völler kennen wir in der Regel immer nur als ein Rudi Völler und der lustige, fröhliche, aber das ist ja schon auch immer ein Hitzkopf gewesen, ne?
Ich glaube, wir haben auch schon Interviews von ihm
bekommen. Man kann ja Waldemar Hartmann froh sein, dass er so glimpflich davongekommen ist damals. Eben,
ja. Da war ja auch eine Kamera auf Rudi gerichtet. Ja. Also, Rudi war ja auch clever. Ja. Er wusste, wann er zuschlagen darf und wann nicht.
Sag mal, genau, die WM 90 ist natürlich eine absolute Erfolgsgeschichte. Da hat ja gefühlt alles gepasst. Jetzt ist Fußball, wie wir feststellen, ja nicht Mathematik, weil sonst müsste man annehmen, naja, die Spieler 1990 werden Weltmeister. 94 nach Franz Beckenbauer, unschlagbare Mannschaft, da kam ja noch viel mehr Qualität dazu. Warum ist es manchmal so, dass das dann trotzdem, also die, dass diese Zutaten, man spricht ja gerne vom Spielermaterial, nicht alle, aber manche, das war ja besser. Und warum ist es dann trotzdem so, dass man dann so früh rausfliegt? Kannst du dir das erklären? Du hast ja nun mehrere WMs mitgemacht.
Ja, du hast als Mannschaft nicht funktioniert. Ja, alles, was 1990 gut war, dieser Zusammenhalt, diese Leidenschaft, die Ansprachen vom Trainer, das Vertrauen, das uns der Trainer gegeben hat, alles das war 94 nicht mehr da. Mhm. Du hast vollkommen recht, es waren neue Spieler dabei, es war Mario Basler, Stefan Effenberg, die Spieler aus der ehemaligen DDR, vor allem Matthias Sammer, der dann auch zwei Jahre später Europas Fußballer des Jahres geworden ist. Aber Berti Vogts hat die Mannschaft eben dann nicht so im Griff gehabt wie Franz Beckenbauer. Ja. Er war misstrauisch. Mhm. Es war keine klare Hierarchie in der Mannschaft zu erkennen, es war kein Zusammenhalt mehr da, es war auch kein Respekt untereinander da.
Ja, das und ist natürlich
das ist natürlich dann das große Problem gewesen, dass wir nicht nur das Ergebnis nicht erreicht haben, sondern es hat einfach keinen Spaß gemacht bei dieser Weltmeisterschaft in den USA, damals 1994, ein Teil dieser Mannschaft zu sein, weil es war jeden Tag irgendwo ein anderes Problem.
Okay. Und auch keine klare Linie mehr, ne? Unter Berti, weil der hat ja gesagt, noch vor der EM 96, solange ich Bundestrainer bin, wird Lothar Matthäus nicht mehr für die Nationalmannschaft spielen. Und 98 warst du wieder dabei.
Ja, aber das war gezwungenermaßen, weil viele Stammspieler sich verletzt haben, die diese Positionen spielten. Und ich war dann irgendwo in... Trotz des Alters habe ich eine Riesensaison bei Bayern München gespielt, 97, 98. Und so war natürlich der mediale Druck auch groß auf Berti Vogts. Und dann kam es zu diesem Telefongespräch, wo wir 3 Jahre eigentlich gar nichts voneinander gehört haben, sind uns praktisch aus dem Weg gegangen. Und dann hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, wieder den Adler auf der Brust zu tragen. Ich soll mir das mal in Ruhe überlegen. Er wird mich nächsten Tag wieder anrufen. Und so hat er mich am nächsten Tag angerufen, hat er gesagt, und, hast du es überlegt? Sag ich, ja, wenn ich helfen kann, dann helfe ich gerne. Dann hat er gesagt, welcome back.
Ich kenne die Geschichte aus der anderen Perspektive, nämlich von Mehmet Scholl, der einen Anruf an der Säbener Straße bekommt.
Hat er dazu geschaltet bei dem Anruf?
Nee, und der sagt, und Mehmet Scholl hat das so erzählt, bei ihm gab es einen Anruf. Und Berti war dran und sagt, Mehmet, du kommst nicht mit zur WM, ich nehme den Lothar mit. Und das hängt Mehmet Scholl noch seit Jahren nach. Aber kommen wir
nochmal auf Mehmet zurückzukommen.
Der Mehmet, ist ja ein eigener Podcast.
Der Mehmet wäre ja nie da hingekommen, wo er hingekommen ist, weil ich habe den zu Bayern München transferiert. So, da war ich aber noch bei Inter Mailand und zwar war ich verletzt. Das war im Mai 1992, ich hatte einen Kreuzbandriss und dann habe ich einen Anruf bekommen von einem gewissen Norbert Flippen, das war der Manager von Mehmet Scholl, war aber mein Manager auch und Mehmet war 19 Jahre und er hat ein Angebot von Bayern München und Frankfurt gehabt und er wollte eigentlich nach Frankfurt gehen, zu Stepanovic. Und dann habe ich ihm gesagt, wenn du deutscher Meister werden willst und in deiner Karriere nach oben, dann musst du zum FC Bayern gehen. Ja, aber Stepanovic war ja schon bei mir, die buhlen um mich, der ist lustig, der kümmert sich um mich, Bayern hat nur Interesse angemeldet. Ich habe gesagt, Mehmet, das ist deine Entscheidung, aber geh zu Bayern München, dann wirst du ein großer Spieler.
Das ist die eine Sache übrigens, die du gemacht hast, wo dir Uli Hoeneß heute noch dankbar ist.
Stimmt, sind ja. du hast mir mal erzählt von der
Sendung. Der eine Transfer, den du Hoeneß nicht versaut
hast. Ne? Du hast mir mal von der Sendung bei Sky erzählt, dass du Sami Kufu entdeckt hast und zu Hoeneß gesagt hast, wenn du den nicht verpflichtest, dann kaufe ich den mit meinem eigenen Geld.
Das ist auch richtig, weil ich wollte Uli da provozieren, weil ich habe
Sami Kufu. Kann man den so einfach provozieren?
Ja, schon. Also, du kannst ihn zumindest überzeugen. Also, Sami Kufu kam irgendwann 95 oder was waren drei ghanaische U17-Nationalmannschaften. Spieler bei AC Turin unter Vertrag, aber in Italien ging das aus irgendwelchen Gründen nicht und so kamen die zu uns ins Training. Und Sami Kufu ist mir von diesen drei, waren drei gute Spieler, aber Sami ist mir aufgefallen. Und nach 3-4 Tagen, wo ich mit ihm trainiert habe, bin ich hoch zum Uli und habe gesagt, den musst du sofort kaufen. Und dann sagt er, ja, der kostet 800.000 D-Mark, das ist viel Geld für einen Spieler, der im Endeffekt ja aus Ghana kommt und den europäischen Fußball nicht kennt. Zwei Tage später gehe ich wieder hin und sage, Uli, den musst du holen, der ist stark, zweikampfstark, ja, hat Ehrgeiz, hat einen tollen Körper mit seinen 18, 19 Jahren. Und dann sagt der Uli zu mir, ja, ist viel Geld. Dann sage ich, weißt du was, Uli, ich kaufe ihn, ihr bezahlt ihn und wenn wir ihn weiterverkaufen, machen wir halbe. Ja, das war ein Geschäftsmodell für mich, war aber natürlich nicht durchführbar.
Aber Uli Hoeneß, hat er verstanden.
Das oder? Hat er dann verstanden. Ja, mit Geld kann er ja.
Ja, das wollte ich gerade sagen.
Ich würde einmal und gerne. Dann, nein, dann lass mich ganz zu Ende führen. Die Geschichte muss ja noch zu Ende geführt werden. Zwei Jahre später hat Sami Kufu, nachdem er bei Bayern unterschrieben hat, ein Angebot von Udinese bekommen von 25 Millionen D-Mark damals. Okay. Also wäre ein gutes Investment gewesen.
Wollte ich gerade sagen.
Auf jeden Fall. Ich wollte einmal die Vergangenheit.
Uli hat es kapiert.
Verlassen. Ich finde eine der lustigsten Szenen tatsächlich in diesem Film. Ihr wart habt ja das Quartier am Comer See gehabt und ein Lagerkoller gibt es ja trotzdem, egal wie schön so ein Quartier sein kann. Und Litti und Bodo Ilgner sind dem Lagerkoller entkommen, indem sie sich als Journalisten verkleidet haben. Bodo Ilgner hatte seine Kamera und Litti hatte das Mikrofon in der Hand. Und es gibt eine tolle Szene, wo er den Beckenbauer, den Teamchef, Franz Beckenbauer, fragt, sag mal Franz, wer ist denn eigentlich besser, die 74er-Mannschaft oder die 90er-Mannschaft? Und in seiner gottgegebenen Nonchalance antwortet Franz natürlich, ja, die 74er sind ja heute älter. Und hat sich natürlich wunderbar aus der Affäre gezogen. Jetzt frage ich dich, wer ist denn eigentlich besser, die 1990er-Generation oder die heute?
Die 1990er, weil die sind schon Weltmeister geworden. Die heutige muss es erst noch werden.
So, dann bleiben wir mal in der Gegenwart, bevor wir gleich nochmal zurückkommen in die Vergangenheit. Die macht ja glücklicherweise in diesem Fall auch sehr viel Freude. Wenn du das jetzt nochmal aktuell gesehen hast, der Team Spirit, die individuelle Qualität, aber auch die Qualität der Mannschaft, nicht nur des Kaders, sondern der Mannschaft, siehst du da etwas in der mutmaßlichen Mannschaft, die zum Turnier in die USA fliegt, dass das vergleichbar ist mit denen von damals, dass sie, Klammer auf, auch Weltmeister werden können? Siehst du da Parallelen?
Der Charakter, den sie im letzten Spiel gegen die Slowakei gezeigt haben, beim 6:0, redet man ja gar nicht von 6 Toren, sondern redet man einfach von der Art, wie sie aufgetreten sind, von Anfang an fokussiert, ein Miteinander, auch der Jubel bei den Toren, da sind die Ersatzspieler mit eingebunden, das ist ja dann dieser Zusammenhalt, den du brauchst. Du brauchst die Ruhe und du brauchst vor allem bei einem Turnier alle Spieler. Und ich glaube, wenn sie mit dieser Einstellung, wie gegen die Slowakei, bei der Weltmeisterschaft auftreten, können sie sehr weit kommen.
Also die menschliche Komponente, die passt?
Ja, würde ich sagen.
Wer ist denn der Lothar Matthäus in der Mannschaft von 2026?
Ja, auch der Kapitän Kimmich, würde ich sagen. Ja, auch Mittelfeldspieler. Bei der Nationalmannschaft spielt er rechts hinten, aber er ist für mich eigentlich auf der Doppel-Sechs noch wertvoller, weil er da im Zentrum ist, da kann er mehr Einfluss nehmen.
Sollte er da auch spielen?
Wenn wir hinten rechts keine bessere Lösung haben oder keine optimale oder gute Lösung haben, dann kannst du auf Kimmich im Mittelfeld ganz sicher nicht verzichten, aber du kannst ihn zumindest ersetzen.
Durch wen?
Durch Meča und Pavlović, würde ich sagen, wären meine ersten beiden. Wobei Goretzka ja bei Julian Nagelsmann ja hoch angesehen ist.
Ich sehe dich lächeln.
Ja, ich auch. Ich bin Fan von Leon Goretzka.
Okay, weil das wirkte so, als wärst du da nicht so
überzeugt. Nein, Hut ab von Leon. Also ich glaube, dass Meča eigentlich offensiver eingesetzt werden kann in der Nationalmannschaft, wo er auch herkommt, nämlich auf der 8. Ja. Und Pavlović spielt den defensiven Part. In Dortmund muss Meča den defensiven Part spielen, weil Sabitzer neben ihm spielt und der spielt offensiver. Okay. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass diese beiden, Pavlović und Meča, die Zukunft auf der Doppel-6 in der deutschen Nationalmannschaft sind.
Okay.
Aber Leon Goretzka muss man den Hut ziehen, wie er die letzten zwei Jahre verarbeitet hat und vor allem, wie er danach abgeliefert hat.
Das hat es aber auch selten gegeben, oder? Das habe ich selten erlebt, dass ein Spieler schon so.
Ja, aber genau so einen Charakter braucht die Nationalmannschaft. Total. Ja, ja. Einen, der das alles mitgemacht hat, Wie auch Litti eben, Litti kannte das machen, weil er sich das Standing erarbeitet hat.
War Litti denn zu dem Zeitpunkt der Weltmeisterschaft, damals hat er noch bei FC Köln gespielt, war er in einer ähnlichen Situation? Ich erinnere das nicht, deshalb frage ich.
Nein, wir hatten eine große Auswahl im Mittelfeld, aber Litti hat sich durchgesetzt im Endspiel. Ja, durften nur drei Mittelfeldspieler spielen. Wir waren ja strukturiert und hatten eben nur im Endeffekt drei. Es war noch Olaf Thun dabei, der im Halbfinale eigentlich der beste Spieler des Spiels war. Ja. Man of the Match, würde ich sagen. Ja. Nicht nur, weil er dann beim Elfmeterschießen Elfmeter verwandelt hat, sondern auch vorher Glanzpunkte gesetzt. Dann war Andi Möller dabei, den eigentlich eine große Weltmeisterschaft vorhergesagt worden ist. Dann war Uwe Bein noch dabei. Ja. Also wir hatten im Mittelfeld hatten wir schon eine riesengroße Auswahl. Guido Buchwald war ja eigentlich auch so ein Mittelfeldspieler, aber ein bisschen defensiver. Also wir hatten da schon hohe Qualität in der Mannschaft. Und wie gesagt, Berlit Barsky hat sich dann auch zum Schluss durchgesetzt und war im WM-Endspiel in der Anfangsformation.
Ich versuche es nochmal mit meiner Frage von eben, die ein bisschen in der Kabinenschlägerei mit Frank Rijkaard untergegangen ist. Was waren für dich die überraschendsten Momente in diesem Film?
Ja, eigentlich war gar nichts groß überraschend dann für mich aus der Mannschaft, weil ich wusste, was wir in der Mannschaft für ein Klima haben. Also ich war nicht überrascht, dass die Mannschaft respektvoll miteinander umgeht. Ich war nicht überrascht, dass Franz Beckenbauer auf einmal eine andere Linie gefahren ist wie 4 Jahre vor der Weltmeisterschaft, weil er hat mir mal gesagt, nur dumme Menschen ändern ihre Meinung nicht. Also er hat im Endeffekt auch so sicher ein bisschen...
War er härter vorher? War er härter als Teamchef?
Er war nicht locker genug.
Hat er nicht 1986? Wachhunde an der Rezeption des Hotels aufgestellt?
Ja, ein Terrier war das, ja, ein kleiner Terrier, der mit ihm
74
in der Lobby gesessen und hat dann aufgeschrieben, 2:12 Uhr am Morgen, Uli Stein kam in das Hotel zurück, zum Beispiel. Ja. Und das waren natürlich Dinge, dann haben die Journalisten bei uns im Hotel geschlafen, 1986. Ja, also alle Geschichten, die im Hotel basiert sind, waren am nächsten Tag 1:1 nach Deutschland übermittelt worden. Aber es war eigentlich alles so, wie wir das erwartet haben. Wir sind runtergefahren, wir wussten, wir sind eine Einheit. Wir wussten, wir haben eine klare Führung. Die Führung vertraut uns, nämlich Franz Beckenbauer und sein Trainerteam. Wir hatten viel Spaß am Comer See, würde ich sagen, im Trainingslager.
Du warst ja meistens auf dem Wasser.
Wir hatten auch viele Freiräume, die uns der Franz gegeben hat. Mal Nachmittag frei, mal den ganzen Tag frei, mal am Abend konnten die Familien kommen. Und das alles war neu für uns, aber es hat uns gut getan. Und deswegen, freie Tage ja, aber dann am nächsten Tag um 10 Uhr abends zu Hause sein, dann war jeder da um 10 Uhr da und nicht um 11 oder 5 nach 10, sondern wir haben das, was uns Franz vorgegeben hat, einfach nicht ausgenutzt. Wir haben es genutzt, aber nicht ausgenutzt.
Aber ich sag dir, was für mich überraschend war in diesem Film, dass man nämlich zwischen dem Viertelfinale und dem Halbfinale bei der Verhandlung über die rote Karte und deine gelbe Karte in Rom bei der FIFA, ob es nun eine Sperre gibt, ob die Karte tatsächlich jetzt gewertet wird oder nicht, dann vorgeben kann, also bei einer WM, bei der Deutschland später Weltmeister wird, dann vorgeben kann, dass man den Flug zurück nach Mailand verpasst hat, um sich zu einem befreundeten Italiener zu setzen und 2 bis 3 Flaschen Wein zu trinken.
Das stimmt doch gar nicht. Der Rudi hat so viel Quatsch erzählt. Erstens mal, wie so häufig im Leben, ging es da auch um eine Frau. Nämlich um die jetzige Frau Völler. Rudi und Sabrina haben sich da kurz vorher kennengelernt. Rudi ja in Rom gespielt, Sabrina eine Römerin. Und wie wir in Rom waren, hat Rudi zu mir gesagt, boah, ich würde jetzt gerne da zum Italiener gehen, da sitzt die Sabrina am Meer draußen. Das ist ein Freund von ihm. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, lass uns doch da rausfahren und wir sagen zum Franz, wir haben den Flieger verpasst. Und dann sind wir rausgefahren und die 3 Flaschen Wein hat nicht Rudi und ich alleine getrunken, sondern Sabrina war da auch dabei. Also schon wieder ein ganz anderes Verhältnis. Okay, ne?
Ja, stimmt. Ja, muss man, ja, das ist richtig. Ja,
auf jeden Fall.
Was uns aufgefallen. Und so ist dann diese Geschichte zustande gekommen, aber Franz wusste das. Franz wusste das, aber er hat es früher ja nicht anders gemacht.
Ich wollte gerade sagen, der ist doch zu Heidi Brühl, der ist ja quasi aus dem Trainingslager in Malente abgehauen im Kofferraum.
Und damit wo ist er hingekommen? Nach Hamburg, oder?
Ja, genau.
Welche Rolle hat die Stadt Mailand gespielt? Bei uns ist aufgefallen, das hatte ich auch nicht so auf dem Schirm, ihr habt ja nicht nur alle 3 Vorrundenspiele in Mailand absolvieren dürfen, sondern weil ihr Gruppenerster wurdet, ja auch noch das Achtelfinale und das Viertelfinale.
Du hast voll...
wir haben den Film ja gesehen.
Nee, du hast voll aufgepasst, ja.
Ja, klar. Nein, aber das ist doch... Mailand ist ja nun wirklich die italienische Stadt am nächsten dran.
Fast wie Madrid.
Das ist ja sozusagen nur einmal über... Das ist einmal über den Brenner. Mhm. Die deutschen Fans konnten in Scharen kommen. Ihr hattet eh schon sozusagen... eine Art Heimrecht beziehungsweise ein Heimspiel, weil ihr ja bei Inter gespielt habt. Letztendlich, darüber haben wir vorhin noch gesprochen, letztendlich war es ja wie eine kleine Heim-WM.
Das war eine kleine Heim-WM. Ich habe ja gesagt, wir haben ein Sommermärchen erlebt mit dem richtigen Ergebnis. Nicht wie 2006 mit dem dritten Platz, sondern wir haben ein Sommermärchen gehabt mit einem Happy End. Weil wir ja in Italien gelebt haben, 3 Spiele, du hast es gesagt, muss ich jetzt nicht wiederholen, bei Inter Mailand gespielt, Rudi Völler in Rom, Thomas Berthold war in Italien, danach sind viele nach Italien gegangen. Und natürlich hatten wir dann ein Stadion, wo 3 deutsche Nationalspieler sich zu Hause gefühlt haben. Wie für Boris Becker das Wimbledon das Wohnzimmer war, war für mich das San Siro-Stadion das Wohnzimmer schlechthin, weil ich da meine stärkste Zeit erlebt habe, auch im Clubfußball mit Inter Mailand. Da bin ich eigentlich, würde ich sagen, zu dem, der auf hohem Niveau den Unterschied machen kann, aufgestiegen. Das Selbstbewusstsein, wo ich da bekommen habe, auch die Wertschätzung von Trainer Trapattoni damals bei Inter Mailand, von den Fans, von den Journalisten, von den Gegenspielern, das hatte ich natürlich stark gemacht. Und Andi und ich sind gemeinsam 1988 nach Italien zu Inter Mailand gegangen und von da an fing für uns ein neues Leben an. Nicht nur, weil wir in Italien leben, sondern auch auf dem Platz. Da haben wir uns nochmal neu erfinden können und zwar in die richtige Richtung.
Über wen wird, wenn man über die Weltmeisterschaft von 1990 spricht, viel zu wenig gesprochen? Auf und abseits des Platzes.
Das hat mich auch gewundert über Guido Buchwald, würde ich sagen. Mhm. Guido Buchwald war so wichtig für die Mannschaft. Er war noch stiller wie Andi, aber er hat immer seine Aufgaben hundertprozentig erledigt. Er war natürlich auch ein bisschen angespornt, weil er 1986 im letzten Moment von Franz Beckenbauer noch ausgebotet worden ist aus dem Kader. Er war noch in der Vorbereitung in Deutschland dabei und dann mussten 4 Spieler zu Hause bleiben und darunter war auch Guido Buchwald.
Ja.
Und ich glaube, Guido hat sich dann in diesen Jahren entwickelt und hat sich irgendwas vorgenommen, so für sich. Beim nächsten Mal will ich dabei sein, da bin ich dann auch dabei und Guido hat eine überragende Weltmeisterschaft gespielt. So wichtig für die Mannschaft, so viel Drecksarbeit gemacht, aber dann auch, und das war das Überraschende, die Glanzpunkte nach vorne. Ich denke an die Vorlage zu Jürgen Klinsmann im Achtelfinale.
Die Übersteiger.
Ja. Mit den Übersteigern, 2 Übersteiger und das von Guido. Da hätte er sich wahrscheinlich 2 Jahre vorher noch die Beine gebrochen und auf einmal hat es funktioniert und ist an diesem vorentscheidenden Tor beim Sieg gegen die Niederlande mehr wie beteiligt gewesen.
Hat sich, glaube ich, auch den Spitznamen Diego da erspielt, ne?
Ergrätscht.
Ja. Diego Buchwald wurde er doch lange
nicht ergrätscht. Den Spitznamen Diego hat er sich geholt wegen der Übersteiger. Genau.
Die Übersteiger. Ja. Und dann hat er den Diego auch noch ausgeschaltet im Endspiel. Genau. Also Diego, ich habe ja auch die Ehre gehabt, gegen Diego Maradona 4 Jahre vorher im Endspiel zu spielen. Hat er bis zu seiner Vorlage in der 89. Minute oder 85. Minute auch wenig gemacht. Aber da haben wir uns zu stark auf Diego Maradona konzentriert 1986. Deswegen haben wir selbst über 60 Minuten gar nicht ins Spiel gefunden, weil wir nur an Diego Maradona gedacht haben und an Defensiv. Und da waren wir 2-0 zurückgelegen. Dann haben wir ein bisschen was verstellt. Und 1990, muss man sagen, war Diego nicht mehr in der Form, wie er 1986 war. Aber Guido wusste genau, wenn er einen Fehler macht, kann Diego Maradona immer noch ein Spiel für seine Mannschaft entscheiden.
Er ist ihm ja nicht von der Seite gewichen. Und für mich ist wirklich, also jahrelang oder sogar jahrzehntelang, war für mich das Zitat dieses Finales on die Breme gegen den Elfmetertöter Goycochea.
Er wusste alles.
Er wusste alles, nur halten konnte er nicht.
Naja.
Jetzt ist es Diego Maradona, der nach der x-ten Grätsche und nach dem x-ten verlorenen Zweikampf gegen Guido Buchwald sich um und sagt, it's you again. Das ist doch wirklich das schönste, das größte Lob.
Großes Lob und Diego, Guido sagt ja auch in dem Film, er hat sich voll darauf vorbereitet, er wusste genau, wie er zu stehen hat, wann er attackieren kann, weil wenn du Diego Maradona einen Ball annehmen lässt und er kommt in seine Geschwindigkeit, weil schnell war er trotzdem und wendig, dann hast du fast keine Chance gehabt, das wusste ich ja auch 4 Jahre vorher schon, also gegen Diego Maradona war eine Ehre, aber war auch eine Aufgabe und Guido hat die hundertprozentig erfüllt.
Das übrigens, wir haben übrigens ähnlich viel Zeitdruck im Moment gerade hier, weil du musst gleich zum Flughafen. Ja, ja. Wie sonst nur, wenn Micky Beisenherz in den Barbershop gehen
muss. Muss auch gleich zum Flughafen, aber eine Stunde später als Lothar.
Aber das ist mir übrigens auch aufgefallen, das sind so kleine Randgeschichten in dem Film, das Abklatschen von Maradona und Buchwald im Finale nach dem Spiel. Du, der zu den englischen Spielern hingehst, nach dem verschossenen
Wattle.
Explizit Wattle, der den entscheidenden Elfmeter verschossen hat. Also da war so viel Sportsmanship auch in dieser Zeit. Das hat sich so beeindruckend tatsächlich mit Gänsehaut, die ich auch jetzt beim Erzählen bekomme, ja, so durchgezogen.
Weil wir untereinander auch gegenüber den Gegenspielern Respekt hatten. Nicht in der Mannschaft nur, sondern auch gegenüber den Engländern. Wir konnten mit ihnen mitfühlen, weil das war für mich das beste WM-Spiel, das Halbfinale gegen England, weil beide Mannschaften eigentlich den Weg nach vorne gesucht haben. Die Engländer haben Fußball gespielt. Gascoigne, Blatt, Lineker, Peter Shilton-Doe, Glenn Waddle. Das war eine riesen Mannschaft. Ja. Und die haben sportlich sich dann aus diesem Turnier verabschiedet, aber es hat mir leid getan, weil wenn eine Mannschaft im Elfmeterschießen ausscheidet und so performt hat, dann tut es weh. Und ich habe das ja selbst erlebt, Elfmeterschießen, auch der Schütze gewesen.
Oh, war ich sauer auf dich, in Gladbach damals.
Ja, das ist aber schon sechs Jahre noch
mal mein Bruder, gewesen. Mein Bruder ist Gladbach-Fan, der hat es nicht vergessen.
Also jetzt kommen wir doch in eine Zeit, wo ich mich nicht so gerne erinnere. War eine schöne Zeit mit Gladbach, aber natürlich kein schönes Ende. Und deswegen wusste ich, was da in Glenn Waddle eigentlich vorgehen muss. Und es hat mir leid getan, weil er ist ein großer Spieler, war niedergeschlagen. Und ich habe ja gesehen, wie er jubeln darf mit Bodo Ilgner, Franz Beckenbauer kam auf den Platz. Und Glenn Waddle steht da genauso, wie ich 1984 dort gestanden bin, nämlich komplett allein. Du willst da ins Mauseloch verkriechen, irgendwas suchst du, aber du kannst dich nicht verstecken.
Versteht ja auch niemand besser als
Franz Beckenbauer selbst, ist auch zum englischen Trainer hin, Bobby Robson, und auch freundschaftlich, nicht jetzt gleich in diesen Jubel, den wir natürlich später ausgelebt haben, noch auf dem Platz, in der Kabine, bei der Heimfahrt mit dem Bus. Wir konnten ja wieder nach Mailand zurückfahren, ist ja nicht zu weit von Turin gewesen, sind wir wieder bei Mailand, in unser Quartier, was natürlich ganz sicher ein Vorteil war, aber haben wir vorher auch so ein bisschen unterbrochen. Riesenvorteil, dass wir in Mailand gespielt haben.
Ja.
Kein Quartierumzug, immer wieder zurück, wo wir uns heimisch gefühlt haben, wo die Fans nicht die weiten Wege gehabt haben. Aber nach Rom haben sie einen weiteren Weg gehabt, aber waren trotzdem im Stadion mit den Deutschlandfahren. Es war ja dann gefühlt auch wieder ein Heimspiel. Aber natürlich, das England-Spiel war für mich das Spiel der Weltmeisterschaft schlechthin, weil zwei Mannschaften auf Augenhöhe, auf hohem Niveau gegeneinander gespielt haben.
Ich glaube, wir müssen es abwerten, wie man so schön sagt. Aber Lothar, ich spreche eine Einladung aus. Du kannst gerne jetzt öfter kommen.
Und dann aber eine Frage habt ihr doch noch zum Endspiel, oder? Zumindest eine.
Dass du den Elfer nicht geschossen hast.
Ach so. Nein.
Aber welcher Stollen war es denn nun, der da rausgebrochen ist?
Es sind ja vier kurze Stollen vorne und zwei lange hinten. Also von den hinteren war es keiner. Und wenn du jetzt den Schuh rumdrehst, war es der rechte in der zweiten Reihe, also in der mittleren Reihe der rechte.
Weißt
du,
wieso? Im Deutschen Fußballmuseum.
Also jetzt die Frage, Lothar, welche Frage hättest du denn gerne
zum Endspiel? Nein, ich habe gedacht, wir waren im Halbfinale gegen England, dann ging es ja nicht mehr viel weiter. Also
Endspiel.
Elfmeter habe ich nicht geschossen, es ist erzählt worden, mein Schuh war kaputt, ich hatte neue Schuhe an.
Wie viel hast du getrunken nach dem Finale? Wie lange habt ihr gefeiert? Was wurde getrunken?
Alles durcheinander, würde ich fast schon sagen. Wir haben mit Bier angefangen und dann Champagner, Wein. In Italien trinkst du auch Wein, ins Bett gegangen. Ich habe mich morgen um 6 Uhr mit Andi Brehme noch auf so ein kleines Rasenstück hingesetzt an einem Baum und haben eine Flasche Bier in der Hand gehabt. Es war mit so einem
so ein Bügelverschluss. So
ein Verschluss, genau. Ja. Und die haben uns geteilt. Das war wieder so, wir haben uns eine Flasche Bier geteilt. Wer trinkt heute noch eine Flasche Bier zu zweit? Da hat jeder eine Flasche da.
Ja, aber ich mit Mike, weil der verträgt nichts.
Dann trinkst du es doch alleine.
Wann ist der Moment?
Morgens um 6:30 sind wir ins Bett gekommen.
Ah ja, guck mal. Ist der Moment, weil klar, ne, ein WM-Pokal in den Händen halten, feiern, alles okay. Aber wenn der ganze Flitter sich gelegt hat, wann ist der Moment, wenn du im Alltag wieder angekommen bist und du stellst fest, ich bin Weltmeister?
Ein paar Wochen später.
Was passiert dann? Wann merkst du es?
Ja, dann bist du mal so richtig stolz und erfüllt mit dem, was du alles geleistet hast, aber was du auch alles opfern musste, um das zu erreichen. Weil es war ja nicht immer einfach, wenn du jeden Tag trainierst, Wochenende immer spielst. Ich kann es jetzt mal sagen, dumm gesagt, die letzten 45 Jahre war ich an einem Samstag auf keiner Geburtstagsfeier, auf keiner Hochzeit, weil ich eigentlich immer im Stadion zu Hause war. Also das sind halt dann auf das, was du verzichten
musst. Heiraten die auch samstags, ne? Ein schöner Dienstag.
Ich habe immer standesamtlich geheiratet während der Woche und die Scheidungen waren dann auch während der Woche. Also
Samstag,
so geht es zwei Einheiten. Samstag war ich im Stadion. Beste.
Ich wollte Lothar ja mit dem Versuch dieser Abmoderation noch so ein bisschen triggern, weil ich gesagt habe, nächstes Mal können wir uns dann hier treffen, dann reden wir mal ganz ausgiebig 45 Minuten über den VAR.
Ja, Oh ja. Dann können wir auch länger reden. Ja,
wir haben eben schon.
Und, weißt du was? Und im Nachhinein wissen wir nicht mehr.
Das, so, das stimmt. Das stimmt. So geht es uns Woche für Woche tatsächlich. Und ich muss bitte sagen zum Abschluss, wir sind ja ein journalistisches Qualitätsmedium.
Sind wir?
Begegnen auch unseren Gästen mit dem nötigen Abstand. Deshalb, Lothar, kannst du bitte dein Tagebuch signieren?
Ja. So, ja, das muss sein. Also, Lothars Tagebuch wird jetzt noch tatsächlich, natürlich, der musste natürlich kommen, natürlich. Signiert. Ich würde mal sagen, erster Gast bei Fußball MML. Es gibt keinen besseren, den wir uns hätten wünschen können als Lothar Matthäus. Allen da draußen kann man nur sagen, geht auf jeden Fall ins Kino. Schaut euch diesen Film an. Großartige Momente, die unter die Haut gehen, die Gänsehaut verschaffen, die Leute zum Lachen bringen. Entertainment-Qualitäten von Spielern, bei denen man es gar nicht geahnt hätte.
Ja.
Insofern ganz toller Film. Und vielleicht einfach auch von uns als Fans. Ganz persönlich, Lothar, vielen Dank, dass du diese Weltmeistermannschaft 1990 angeführt hast und uns da den dritten Stern logischerweise tatsächlich ermöglicht hast. Ich kann mich an viele Momente, auch wenn ich das eingangs im Podcast gesagt habe, dass ich nicht weiß, wo ich beim Finale war, aber ich kann mich in ganz viele tolle Momente bei dieser WM erinnern und die werde ich auch immer in meinem Herzen tragen.
Und vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast.
Das hört sich alles gut an. Danke euch, dass ich hier sein durfte und ich habe es gern gemacht.
Sehr gut.
Super.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Dankeschön.